Ihr hört die Nama One Contime, euer Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Heute Bright Side of Cons, abermals mit Mintikos und Yunuye. Eine wunderschöne Tageszeit wünsche ich euch, werte Zuhörende, und heiße euch mal wieder herzlichst willkommen zur Nana One Contime, eurem Podcast über Anime-Conventions in Deutschland. Es ist noch gar nicht so lang her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben, deswegen kann ich an dieser Stelle wenig über den Wechsel der Jahreszeiten schwadronieren oder welche neuen Trends und Hypes die Con-Szene erobert haben, aber ich kann berichten, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal gecosplayt habe. Ich war auf meiner ersten Convention für dieses Jahr. Es ist echt krass, dass es dieses Jahr 4 Monate gedauert hat bis dahin. Aber bis jetzt waren halt auf erstmal relativ wenige Cons in meiner Nähe und ich hatte halt super viel anderen Kram um die Ohren. Aber ja, ich war auf der Tadaima in Dortmund und habe dort Kiritsugu aus Fate Zero getragen. Und Method Actor, wie ich bin, fülle ich diese Rolle selbst jetzt in diesem Moment der Aufnahme noch aus. Zumindest habe ich in diesem Moment immer noch ein rotes Mal auf meiner rechten Hand, das auch ziemlich doll schmerzt. Ich erzähle euch einfach mal die Story. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin ja ein absoluter Grobmotoriker. Und die Charaktere in Fate, die Master, zu denen ja auch Kiritsugu gehört, haben ja auf ihrer rechten Hand die Befehlszauber, mit denen sie die Servants kontrollieren können. Das habe ich in meinem Cosplay mit so einem Abzieh-Tattoo gelöst, also so ein Ding, wie das man unter Wasser hält, sowas wie es früher mal in der Mickey Mouse gab, das mir die liebe Fipi mal geschenkt hat. Sah auch extrem nice aus, habe tatsächlich auch einige Komplimente dafür bekommen, aber ich mache momentan ein Praktikum, in dem es ein bisschen komisch kommen würde, wenn ich da dann am Montagmorgen mit Befehlszauber rumlaufe. Deswegen musste es abends wieder weg. Ich stand also unter der Dusche und habe versucht, dieses Tattoo abzubekommen. Ist gar nicht mal so einfach, denn die Dinger kleben ja auch wie Hölle. Also habe ich mir einen Schwamm geschnappt, ne, so einen schönen Haushaltsschwamm, und gottlos über meine Hand gerubbelt, immer und immer wieder. Und mir dabei auch immer wieder gedacht, ah, da ist doch noch was, ich muss noch fester rubbeln. Und tja, den Rest könnt ihr euch, glaube ich, denken. Ich sag mal so, ich bin an dem Abend mit weniger Haut ins Bett gegangen, als ich es morgens verlassen habe. Deswegen mein Appell, wenn ihr irgendwas von eurem Körper entfernen wollt, lasst es vielleicht ein bisschen Vorsicht walten, denn dann bleibt euer Con-Erlebnis auch. Und damit leite ich schon auf das heutige Thema über, positiv. Denn nachdem wir uns letzte Woche mit den dunklen Seiten der Cosplay- und Convention-Welt beschäftigt haben, wollen wir heute mal das genaue Gegenteil tun und knipsen etwas das Licht an. Herzlich willkommen zu Bright Side of Cons. Bevor wir so richtig reingehen, gibt's an der Stelle mal wieder den Hinweis auf unseren Anime-Podcast, der Nana One Anime-Podcast, in dem wir über jeden einzelnen Anime-Neustart der aktuellen Season reden. Da ist gerade eben die Spring-Season gestartet, die auf jeden Fall schon jetzt einige sehr interessante Titel mitbringt. Also hört da unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, welche neuen Anime so empfehlenswert sind. Und wenn ihr sagt, oh, in jeden neuen Anime der Season reingucken, das klingt richtig cool, da will ich eigentlich dabei sein, dann gibt es jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream, unseren Stream, in dem wir den Podcast aufnehmen, die Anime mit euch schauen, natürlich auch ganz viel Bonusgelaber von uns geben, was es nicht in den Podcast schafft, deswegen schaut da mal vorbei, donnerstags 19.30 Uhr ist euer Termin, und ansonsten den Nana One Anime Podcast bei Spotify und Apple Podcasts. Da sich diese Folge ja als zweiter Teil eines kleinen Double-Features versteht, habe ich mich bemüht, sowohl für die letzte als auch für diese Folge dieselben Gäste an den Start zu bringen und kann mit Freude und Dankbarkeit behaupten, dass das auch funktioniert hat. Insofern begrüßen wir heute abermals Cosplayerin, Workshop-Leiterin und Con-Orga Mintikos. Hallo Mint!
Hallo, es freut mich wieder dabei zu sein. Ich sag mal, große Vorstellungen brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht, denn ich gehe mal davon aus, wer die Bad Sides gehört hat, der will jetzt natürlich auch zu den Good Sides einschalten.
Ich hoffe's. Also ich hoffe, dass die Leute nicht komplett sich dem Convention-Thema jetzt verweigern und sagen, oh nein, da gehe ich nie wieder hin. Was war denn dein spannendstes Erlebnis in den letzten 2 Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben? Da ist ja tatsächlich ein bisschen was passiert bei dir.
Also ein bisschen was passiert ist auf jeden Fall. Also mein grundsätzlich spannendstes Erlebnis, das kann ich gar nicht so genau sagen tatsächlich, aber ich war ja jetzt letztes Wochenende auf der Cactus in Leipzig und das war jetzt vielleicht nicht krass spannend, aber es war ein unglaublich wohliges, schönes Erlebnis, wieder auf dieser kleinen, vertrauten und einfach super familiären Con unterwegs zu sein, mit den Leuten, mit denen ich sowohl in Freizeit als auch in Convention-Arbeit was zu tun habe. Es war ein richtig schönes Wochenende. Total tot war ich danach trotzdem, aber es war wirklich schön.
Das ist ja eigentlich schon eine perfekte Steilvorlage für das heutige Thema. Ja, hört sich auf jeden Fall richtig, richtig toll an. Ja, du bist natürlich nicht hier mit mir alleine, sondern wir haben ebenfalls vor dem Mikro wieder ein wahres Multitalent, Con-Orga, Zeichnerin, Light-Novel-Autorin, Mangaka, Speakerin, Dozentin an der Hochschule, alles Mögliche. Deswegen sage ich, kann man es alles unter einem Namen ganz gut subsumieren und der lautet Yunuye. Hallo Yunuye.
Hi, ich freue mich wieder sehr dabei zu sein. Ja, danke für die Einladung. Ich glaube, ich brauche auch keine Vorstellung mehr nach der letzten Folge und das hast du eh schon so toll gemacht. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Hast du ebenfalls irgendwas Spannendes in den letzten 2 Wochen erlebt?
Ja, ich war auf der Animuk. Das ist eine ganz, ganz fantastische Convention in Bayern, die ich allen sehr empfehlen kann und die ich immer sehr genieße.
Das hört sich ebenfalls sehr positiv an. Ich muss da unbedingt mal hin. Also du hast ja in diesem Podcast schon so viel Gutes über die Animuk erzählt. Auch andere Leute haben mir schon so viel Gutes davon erzählt. Es ist ja, meine ich, auch eine Animex-Veranstaltung, oder?
Ja, korrekt.
Ja, genau. Und zumindest die Konichi, die ja auch eine Animex-Veranstaltung ist, ist ja meine absolute Lieblingscon. Deswegen, ich glaube, die Animuk wird mir auch gefallen. Ist von mir aus dem Ruhrpott natürlich ein bisschen weiter weg. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das organisieren kann. Dieses Jahr fliege ich ja erstmal nach Japan. Da fließt mein Reisebudget für dieses Jahr mal hin. Aber ich halte mir das auf jeden Fall fest. Also Animuk muss irgendwann mal sein. Ja, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Möchtest du noch irgendwie einhaken zum Thema Animuk?
Nein, ich wollte nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also fahr auf jeden Fall mal hin, Reisebudget bereithalten, weil es ist wirklich so eine Con wie früher. Ich kann sie sehr empfehlen.
Nice, ja. Conventions wie zu Opas Zeiten. Passt gut zum Nana One-Slogan, Anime wie zu Opas Zeiten. Ja, wunderbar. Ich bin total happy, dass ihr hier seid und dass wir jetzt über die Brightsides reden, weil das ist natürlich auch etwas, was nicht zu kurz kommen darf. Vor allen Dingen, weil die ersten beiden Folgen der Staffel ja beide ja so einen leicht melancholischen Anstrich hatten. Ne? In der ersten Folge ging es darum, dass Phoebe ihren Ausstieg erklärt hat und erklärt hat, wie sich das Hobby Conventions für sie gewandelt hat. In der zweiten Folge haben wir über die Dark Side of Cons geredet. So, und jetzt machen wir hier Schluss mit der Melancholie. Jetzt sind wir happy und heiter und es regiert die Fröhlichkeitspartei. Jetzt reden wir mal über die schönen Sachen. Und ich habe mir eine ganz gute Einstiegsfrage überlegt. Da bin ich total gespannt auf eure Antworten. Und zwar, wie würdet ihr die Faszination für Conventions jemandem erklären, der sich mit der Thematik überhaupt nicht auskennt? Also wenn jetzt zum Beispiel eine befreundete Casual-Arbeitskollegin euch fragen würde, sag mal, warum machst du das eigentlich?
Boah, das ist eine gemeine Frage. Also ich glaube, ich würde erst mal sagen, ich sehe dort Menschen, die ich in einer Zeit kennengelernt habe, wo es unmöglich war, Menschen kennenzulernen. Also ich meine, ich habe ja angefangen zu, beziehungsweise direkt nach Corona-Zeiten, wirklich exzessiv doll auf Conventions zu gehen. Da habe ich ein paar der besten Freundschaften geschlossen. Und ich glaube, das ist so meine Go-To-Erklärung, wenn mich jemand fragt, sag mal, warum zum Teufel arbeitest du das Wochenende eigentlich auch und machst eigentlich nie Pause? Aber es sind die Menschen. Es sind einfach die Menschen von überall her, die man kennengelernt hat, die einen irgendwie begleiten, die man irgendwie schon einfach auch um sich haben möchte. Ja, so viel dazu von mir.
Das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen. Wie würdest, also ist das so ein bisschen so die Antwort, die du geben würdest, wenn ich jetzt besagte fiktive Arbeitskollegin fragen würde? So, du siehst da ganz besondere Menschen.
Ja, also ich glaube, das ist so für mich persönlich wirklich der Großteil. Es sind einfach die Menschen. Also ich bin jetzt nicht der klassische Con-Gänger, der die halbe Artist-Alley abstoppt. Also ich gehe auch shoppen, natürlich. Aber für mich machen die Menschen einfach die Convention total aus.
Okay, halten wir das an der Stelle mal fest. Yunuye, sind das für dich auch die Menschen oder würdest du es anders
machen? Ja, ich würde auch sagen, eher, also es ist das Community-Feeling, weil wir haben in der Szene natürlich, die funktioniert ein bisschen anders als vieles da draußen, was wir so kennen, wenn man so normal auf der Arbeit ist und zum Beispiel mit Nicht-Fans spricht. Wir haben ja auch viele Leute, die vielleicht mal auch in der Schule eher der Außenseiter waren und da jetzt ihre Freunde haben und da ihr Zuhause gefühlt haben. Also es ist auch eine Art Safe Space für viele, viele Menschen dort. Ja? Und Ja, also es sind einfach die Leute. Und bei mir ist es ja so, ich bin sehr viel mit meinem Job beschäftigt. Ich sage immer, ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Ehe mit meiner Arbeit. Aber ich komme halt auch nicht immer so viel raus. Und dann sehe ich halt an einem Wochenende mal meine ganzen Sozialkontakte aus der ganzen Welt.
Ich finde, das ist so ein guter Faktor und das ist so schön, weil dem könnte ich mich jetzt persönlich total anschließen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals nach dem Abi, bevor ich angefangen habe, ich hab ja den Umweg gemacht, ich habe ja noch nicht sofort angefangen zu studieren, ich hab ja den Umweg gemacht, dass ich eine Zeit lang mal für ninotaku.de gearbeitet habe, wer die Seite noch kennt. Und davor habe ich so einen Nebenjob in einem Discounter gehabt. Und da war ich den ganzen Tag, halt die ganze Woche mit meinen Arbeitskollegen zusammen, die halt alle nicht aus meiner Bubble kamen. Ne? Ich natürlich, ihr kennt mich ja, ich bin ein absoluter Weeb, ich bin ein riesiger Anime-Fan, ich bin total durchgenerdet und kann mich jetzt nicht unbedingt so über Casual-Themen unterhalten oder irgendwie Anschluss finden zu Leuten, die in so einer ganz anderen Lebensrealität leben wie ich. Also natürlich kann man sich als Kollegen super gut verstehen, aber man führt jetzt im Pausenraum keine angeregten Gespräche über irgendwas. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie ich dann eine, Chizuru war das damals noch in Dortmund, dann besucht habe und wie gut das getan hat, einfach unter seinesgleichen zu sein, sage ich mal. Das war auch noch eine Zeit, in der Anime noch nicht so groß war wie jetzt, ne? Heutzutage ist das ja so, dass du wahrscheinlich selbst in so einem Discounter-Mitarbeiterpool problemlos ein paar Anime-Fans finden würdest. Aber damals war das halt noch nicht so. Und dann bin ich da, da bin ich zu dieser Chizuru gegangen und da waren auf einmal überall Anime-Fans um mich rum und Fipi war da, mit der ich damals, glaube ich, seit einem halben Jahr oder so gerade frisch befreundet war. Und es war einfach wunderschön und ich habe da so Kraft mitgenommen aus diesem, ey, ich bin hier Endo in his natural habitat an diesem Wochenende. Deswegen, Menschen ist da, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schönes Stichwort.
Und was ich noch ergänzen möchte, es ist einer der wenigen Bereiche, wo wirklich die Kreativszene, also Menschen mit Ideen, kreativen Hobbys, alle gemeinsam zusammenkommen. Also wenn man sich anschaut von Cosplay, Fotografie, Künstler, Musiker, Theaterspiel, Synchronschauspieler, was wir da alles haben, wo hat man das schon?
Das stimmt. Ja, das ist ja sowieso etwas ganz Besonderes an der Anime-Szene, ne? Dass Anime-Fans so sehr bemüht sind, ihrer Leidenschaft irgendwie kreativen Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, das gibt es in. Also mir wird kein anderes Fandom einfallen, das so mannigfaltig kreativ ist, dass es eben Artworks gibt, Cosplays gibt, Fanfiction, Doujinshis, alles Fandubs, Fan-Animations ja mittlerweile sogar teilweise und so weiter. Und das ist halt, dass Anime-Fans irgendwie so ein Gen in sich haben, ihre Leidenschaft kanalisieren zu müssen in ein Produkt, daraus immer irgendwas machen zu müssen. So wie zum Beispiel ja auch dieser Podcast hier. Das ist, glaube ich, etwas, also klar gibt's Rockfans, die dann ihre eigene Rockband starten oder Fußballfans, die dann ihre Choreos in den Stadien zeigen und so weiter. Aber ich glaube, das ist echt etwas, das ziemlich einzigartig ist bei uns, dass man, also, dass es so viele verschiedene Wege gibt, seine Leidenschaft irgendwie kreativ umzuwandeln, oder?
Ja, und vor allem auch, was ich halt schön finde, ist dieses Zusammenkommen. Also es ist ja nicht nur, wie du sagst, okay, dann bist du Rockfan, dann gehst du halt auf Rockfestivals, dann bist du halt unter Rockmusikern, ne? Aber es ist ja bei uns, dass ja ganz viele Leute kreativ zusammenkommen, ne? Die nicht nur, also die sich dann auch austauschen und gemeinsam was machen. Also das ist das, was ich so schön finde, dass wir nicht so separat sind und jeder in seiner Bubble da ist.
Man hat halt einfach so eine Art, also wirklich ohne, dass man wie früher in der Schule, keine Ahnung, das neueste iPhone haben musste, um dazu zu gehören, sondern man kommt an und man gehört dazu. Man ist ein Teil von was Größerem, aber gleichzeitig ist man halt immer noch man selbst und es wird auch einfach drauf geschaut. Boah, wer kann das gut? Wer kann das gut? Also man muss sich nicht irgendwie krass profilieren, nur um dazu zu gehören, sondern dazu gehören ist halt in dieser Szene, in dieser Community, das ist eins meiner Lieblingswörter, Community, man gehört einfach dazu. Man ist einfach ein Teil davon, ohne dass man irgendwie großartig was tun muss oder dass man irgendwas total Krasses geleistet haben muss. Also es ist halt einfach sehr, sehr leicht reinzukommen. Und es ist auch eigentlich ziemlich leicht, wenn man sich ein bisschen umschaut, genau die Leute zu finden auf Conventions, wo man sagt, okay, hier fühle ich mich zu Hause, hier habe ich wie so eine kleine zweite Wochenendfamilie gefunden.
Welche Bedeutung hat dieses Zugehörigkeitsgefühl für euch?
Dann würde ich mal direkt weitermachen. Also für mich hat es eine ganze Menge Bedeutung. Ich habe jetzt schon die Schule so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ich hatte das in vorherigen Folgen vom Podcast immer mal wieder gesagt. Also meine Schulzeit war der absolute Horror. Deswegen spreche ich es immer mal ein bisschen an. Also ich war der kleine Nerd, der kleine Anime-Fan, der sich ein bisschen komisch angezogen hat, sich ein bisschen komisch ausgedrückt hat und war die extrem spät mit Make-up und sowas angefangen hat. Ich war ein kompletter Spätzünder und hatte nie so wirklich das Gefühl, okay, hier akzeptiert man mich, so wie ich bin, auch wenn ich für manche Sachen, wenn ich für manches länger gebraucht habe. Ich war deswegen trotzdem unglaublich begabt mit Sprachen und weiß der Kuckuck was. Das spielt jetzt alles sowieso überhaupt keine Rolle mehr, was man damals gedacht hat, sondern man findet dann einfach die Menschen und die Community, in der man sein möchte und in der man auch willkommen ist. Also für mich die Bedeutung von der Convention Community, es ist halt einfach, es ist sehr schwer zu beschreiben, weil ich sag mal, meine allererste Convention, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, das war die Dokumi 2020. Da war ja absolut hoch Lockdown, da habe ich mit frisch 18 und ich hatte meinen Führerschein seit einem Jahr, ich gesagt, Mama, ich fahre jetzt übers Wochenende nach Düsseldorf von der Umgebung Dresden aus. Das sind gleich einmal 600 Kilometer. Eine Strecke. Und ich bin dahin gefahren ohne Erwartung, ohne irgendjemanden zu kennen. Und ich hab Leute getroffen, die genau den gleichen Schuss hatten wie ich. Wir haben uns das ganze Wochenende unterhalten, als würden wir uns unser Leben lang kennen. Und das sind einfach so Erfahrungen, die haben sich total eingebrannt.
Ich glaube, da sind wir uns in dieser Hinsicht sehr, sehr ähnlich, weil ich glaube, gerade so dieses, sich mit Fremden in Anführungszeichen zu unterhalten, als würde man sich sein Leben lang kennen, das sind, glaube ich, die Momente, die auch für mich auf Conventions immer mit am besondersten sind. Also das ist, würde ich sogar sagen, das gibt mir einen Dopaminschub, wie mir das eigentlich gar nichts anderes im Leben gibt, wenn du da wirklich jemanden vor dir hast. Und, keine Ahnung, ihr cosplayt irgendwie aus demselben Franchise oder so und du denkst dir, Alter, es gibt in Deutschland noch einen Fan von diesem absoluten Nischen-Franchise oder so und dann unterhält man sich und dann vibet man miteinander und dann ist das einfach so ein urpositiver Moment von unbegrenzter gegenseitiger Wertschätzung, wie man ihn eigentlich kaum sonst erlebt. Und ich finde, das ist immer unglaublich schön und unglaublich besonders. Und natürlich ist es vor allen Dingen so, wenn man vorher diese Erfahrung in anderen Umfeldern nicht gemacht hat oder vielleicht auch immer noch in anderen Umfeldern nicht unbedingt tut. Wenn man zum Beispiel auf der Arbeit jetzt niemanden hat, mit dem man sich besonders gut versteht oder identifiziert oder so, dann kann ich mir vorstellen, dann ist das natürlich noch mal doppelt so heftig. Hast du so eine Erfahrung auch schon mal gemacht, Junoye?
Wie meinst du genau?
Also diese Erfahrung von, oh mein Gott, ich unterhalte mich hier mit einem Wildfremden, aber es fühlt sich an, als würden wir uns 20 Jahre kennen. Was ist hier los?
Ja, das ist natürlich, das hat man immer wieder in der Szene, gerade wenn man irgendwie zu seinen Fandoms irgendjemanden findet. Also man macht da ganz, ganz tolle Freundschaften. Es sind einzigartige Begegnungen, weil man halt auch mal über Dinge reden kann, wo vielleicht andere keinen Plan haben oder kein Interesse. Oder es ticken ja auch sehr, sehr viele Leute in dem Bereich einfach ähnlich. Also ich sage, wir haben ja auch zum Beispiel eine riesen Neurobubble, wo du dann Leute hast, die dann irgendwo da auch eher reinfallen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Oder das, was hier, was Fipi jetzt auch erzählt hat mit der Schule. Das ist ja auch, ich höre das so bei ganz vielen, die einfach für die Schulzeit der Horror war und jetzt haben sie auf einmal einen Safe Space, einen Ort, wo sie Leute haben, mit denen sie sich austauschen können und diesen ganzen Druck nicht haben.
Ich glaube, das ist generell so das Ding dieser Community, so ein bisschen so diesen Safe Space einfach haben und auch diese Parallelwelt zu haben. Ich meine, letztendlich, bei mir war es damals auch so, als ich in der Realschule war, da war es auch so, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Anime zu schauen und meine Kumpels aus der Realschule, so mein Umfeld, die haben das ja, akzeptiert, ne? Ich war immer noch irgendwie dabei, aber die haben da schon sehr mit gefremdelt. Die hatten halt, das war halt noch eine Zeit, in der so dieses Klischee von Anime ist immer entweder Kinderkram oder Hentai noch sehr präsent war. Ich habe das Gefühl, das ist heute überhaupt nicht mehr so, wo Filme wie Demon Slayer oder Chainsaw Man Kinorekorde brechen, scheint das mittlerweile nicht mehr so vorzuherrschen. Aber damals warst du noch weird, the weird kid, wenn du Anime geschaut hast. Und wie gesagt, die haben dann immer so ein bisschen damit gefremdelt und sich auch so ein bisschen lustig gemacht und so weiter. Und im Internet waren dann aber die Leute in der bei mir ja damals Fansub-Szene, aber auch in anderen Teilen der Anime-Szene, die einen verstanden haben. So, die haben grundsätzlich immer am anderen Ende von Deutschland gewohnt. Also das war eine absolute Grundregel, dass die nie aus deiner Nähe kamen. Ja, und da hat man dann aber diesen Anschluss gefunden. Und ich glaube, dass, wenn man dann nochmal den Schritt weitergeht auf Conventions, das in Real Life trägt, dann ist das, glaube ich, das Geilste, was du haben kannst letztendlich. Da zu wissen, ey, es gibt diese Bubble, da muss ich mich nicht verstellen, da fremdelt niemand, da bin ich nicht das weirde Kind, sondern da bin ich einer davon. Und wie Minty gerade schon gesagt hat, die Eintrittshürde ist da ja auch sehr, sehr gering. Also ich glaube, das ist etwas, das sehr schön ist an unserer Szene, dass es, glaube ich, sehr einfach ist, dazu zu gehören.
Wobei ich sagen muss, also da stimme ich aktuell bedingt zu, weil ich einfach gemerkt habe bei gewissen Veranstaltungen, dass dieses Mainstream, das ist natürlich schön, dass es jetzt mehr Leute kennen und dass es bekannter ist, aber es kommen jetzt auch Leute in die Szene, die eben nicht so ticken wie wir. Die schauen halt abends mal Netflix und Anime und finden das ganz witzig, dass da irgendeine Veranstaltung ist. Aber die haben eigentlich damit wenig am Hut und die gucken das halt absolut, weil das gerade Mainstream ist, aber nicht, weil sie da den Bezug haben oder die Bedeutung, die es oft für Leute hatten, die, sage ich, zu Nicht-Mainstream-Zeiten das noch geguckt haben.
Voll. Auf jeden Fall, da hatten wir ja auch im letzten Podcast schon so ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Entwicklung, die sich ergibt, wenn eben ein Thema größer wird. Also Anime macht momentan ja quasi die Entwicklung durch, die vor so circa 10 Jahren Gaming durchgemacht hat. So Gaming war ja auch so in den 2000ern absolutes Nischenhobby, ne? Da gab es auch so den Kanon an Games, die fast jeder gespielt hat. Die Gamescom, Fipi erzählt da ja immer ihre alten Kriegsveteranengeschichten, die war ja damals immer noch, als die Gamescom noch in Leipzig stattgefunden hat, immer da und erzählt davon, wie heimelig da die Atmosphäre noch war und dass das überhaupt nicht die riesige Massenveranstaltung war, die es heute ist, sondern wirklich noch so eine, ein paar Nerds mieten sich eine Halle und feiern ihre Games ab. Ja, und mittlerweile ist Gaming, weiß ich überhaupt nicht, ob man überhaupt noch davon sprechen kann, dass es die Gaming-Szene gibt, weil sich das in so viele Unterkategorien, genau. Und ich glaube, dass genau das die Entwicklung ist, die Anime aktuell durchmacht. Trotzdem habe ich das Gefühl, das würde ich euch als Frage dann so spiegeln oder würde mal eure Meinung dazu hören wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass so dieser grundsätzliche Spirit, der die Anime und vor allem die Convention-Community die ganzen Jahre ausgemacht hat, immer noch da ist. So dieses grundsätzliche, wir nehmen jeden auf, wir akzeptieren jeden, wir sind füreinander da, wir akzeptieren vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht an anderen Punkten der Gesellschaft ausgestoßen werden, also zum Beispiel neurodivergente Menschen oder LGBTQI+-Menschen und so weiter, dass dieser Spirit grundsätzlich noch zu spüren ist. Und auch dieser Spirit von, ich kann auf einer Convention theoretisch jeden anquatschen und mit dem ein tolles Gespräch haben. Und es ist nicht anders als jetzt im Discounter meiner Wahl oder so.
Da möchte ich nur hart widersprechen. Weil das haben wir früher auch nicht so gehabt. Wir hatten immer, und das war Teil der Szene auch schon mal auf Animex, ja, wir sind eine sehr offene Community, aber es gab innerhalb der Community immer Dramen, immer Lager.
Ja, klar.
Es gibt Toxizität. Natürlich. Und ich hatte schon mal die Erfahrung, ich war ja früher Hardcore Visual K, dass du zu Leuten gegangen bist und dann bist du denen nicht wieso genug und dann darfst du die nicht anquatschen, weil du nicht die richtigen Marken oder die richtigen Bands magst. Das war meine Erfahrung mal.
Also, ja, natürlich.
Also auch das gibt's natürlich. Also ich sage einerseits, ja, wir haben ganz viel Zuspruch, wir sind deutlich offener und die Wahrscheinlichkeit, dass du offene und nette Menschen triffst, ist dort viel, viel höher. Sag ich mal, hast du 80%, aber wir dürfen nicht so tun, als gäbe es, als wäre das die heile Welt, der einzige Platz auf der Erde, wo es nicht weirde Toxizität gibt.
Nein, definitiv nicht. Da hast du absolut recht. Ich meine, da haben wir auch in diesem Podcast in diversen Folgen schon drüber geredet. Ich meine, alleine schon Mint, die Cosplay-Szene, du wirst die Debatte kennen, darf man sich mit gekauften Cosplays Cosplayer nennen?
Ach ja, die guten Debatten. Ich würde genau bei dem Thema tatsächlich mal einhaken. Also auf der einen Seite, ja, es gibt eine Menge Toxizität, auf jeden Fall. Allerdings der Grundton, wir haben ja schon so über dieses Dazugehören, das Zugehörigkeitsgefühl und sowas, haben wir ja jetzt schon, ich sag mal, mehr oder weniger zu Genüge gesprochen. Es kommt natürlich immer ganz, ganz stark auf die Menschen an, mit denen man sich umgibt. Nicht jeder Mensch, der sich mit dir abgibt, möchte dein Bestes. Nicht jeder Mensch, der sagt, boah, das ist voll das schöne Cosplay, wollen wir vielleicht was zusammen machen, guckt auf dich als Person, sondern vielleicht guckt er halt nur auf dein Cosplay, vielleicht ist es nur der Charakter, auf den der guckt, oder der kennt dich von Social Media, du hast sau viele Follower und deswegen will der was mit dir machen. Aber ich sag mal, in den richtigen Gefilden und die findet man sich nach einer Weile. Wenn man, ich sag mal, sich ein bisschen Menschenkenntnis anschafft, findet man in den richtigen Gefilden die richtigen Leute, die dann auch so sind wie, wenn ich irgendwo reingehe, stelle ich mich vor mit, hi, ich bin Mint, ich liebe Kuchen und ich hasse Klamotten. Und dann gibt es Leute, die gucken mich dumm an und dann gibt es Leute, also ohne den Spruch wollen wir hier gar nicht hören, dass du dich vorstellst. So. Man sieht sich dann die richtigen Leute, sage ich mal, aus. Ich denke, die Community ist trotzdem sehr offen. In weiten Teilen, wie gesagt, von der Toxizität, die es sowieso gibt, mal ganz abgesehen. Die Community ist trotzdem sehr offenherzig und auch bereit, viele Menschen aufzunehmen. Je nachdem auch entsprechend sollte man sich natürlich benehmen. Also wir sprechen jetzt hier von, ich sag mal, dem durchschnittlichen Anime-Fan, durchschnittlichen Cosplayer, der einfach für sein Hobby brennt, der einfach da eine Passion entwickelt hat und sich freut, andere Leute zu treffen, die auch diese gleiche Passion teilen. So, wenn man so ein Mensch ist und auf solche Menschen trifft, hat man in dieser Community quasi keine Probleme. So, also ich will ein bisschen von dem Negativen weggehen, weil ja, natürlich gibt es negative Aspekte, aber die haben wir ja schon zu Genüge in der letzten Folge angesprochen und angeteasert, deswegen dieser positive Grundton, den sehe ich trotzdem.
Ja,
Ja,
auf jeden Fall.
definitiv würde ich auch sagen. Ich denke, es ist halt auch immer so eine Sache, inwiefern lässt du dich davon mitreißen? Also ich habe immer so ein bisschen so die Erfahrung, dass wenn du krass in den entsprechenden Bubbles stehst, sehr in der Cosplay-Bubble stehst, in der Wettbewerbsbubble oder wo auch immer, dann kriegst du diese Toxizität mehr mit, als wenn du einfach so ein Dude oder ein Mädel bist, das auf Conventions geht und mit Leuten quatscht und sich gar nicht so für das große Ganze interessiert und vor allen Dingen das Rauschen, was, da seien wir mal ehrlich, größtenteils auf Social Media passiert. Sondern man hat halt einfach seine Pappenheimer, mit denen man da immer mal wieder Spaß auf einer Convention hat. Und da habe ich das Gefühl, dann kriegt man diese Seiten ziemlich wenig mit.
Ja, man hat auf jeden Fall seine Pappenheimer, sage ich mal. Und da gibt es auch, ich sag mal, die Convention-Szene ist halt einfach wirklich ein bisschen anders noch als das reale Leben und als das Leben aus dem Internet. Aber ich glaube, einer der guten Tipps, die man geben kann, ist, ja, triff dich mit dieser random Person aus dem Internet, die das gleiche Hobby hat wie du. Das klingt jetzt vielleicht ein kleines bisschen gefährlich, aber so fängt es an. Und irgendwo muss man ja den Anfang finden.
Absolut, definitiv. Ja, das ist halt die schöne Sache daran, würde ich auch sagen. Welche Con-Momente fallen euch denn spontan als so die schönsten beziehungsweise besondersten eures Lebens ein? Gibt es da einen ganz bestimmten Moment oder eine Erfahrung oder eine Geschichte, der eine ganz persönliche Bedeutung für euch hat? Also mummeln wir uns mal ein, schnappen uns unseren Tee. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, das spätestens für diesen Moment bin ich happy, in dieser Community zu sein.
Es gibt so viele. Also es gibt viele wertvolle Momente. Ich sag mal, ich bin jetzt seit über 6 Jahren in der Convention-Szene. Also seit eigentlich nicht mal 6 Jahren, seit über 5 Jahren. Machen wir mal 5,5 draus. Und ich muss sagen, es gibt viele Momente, die bestimmte Sachen geprägt haben. Aber ich sag mal, es sind so die ganz kleinen Momente, die man vielleicht am Anfang gar nicht so richtig sieht, die man erstmal, wo man sich so für den Moment denkt, ja, das war toll, und dann vergisst man das wieder. Und irgendwann fällt einem das wieder ein bei der guten Frage, sag mal, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Und dann denkt man zurück und kommt auf so einen Moment. Und so einen Moment habe ich zum Beispiel mit einer lieben Freundin von mir, mit einer ganz, ganz tollen Cosplayerin. Da war ich auf der Konichi, oh, lasst mich lügen, 2023? Ja, 23 muss es gewesen sein. Und da hatte ich meinen 18-Plus-Workshop. Nicht das erste Mal, aber das erste Mal vor mehr als 100 Leuten. Und ich stand in diesem Raum. Ich bin ein unglaublich selbstbewusst auftretender Mensch. Ich stand in diesem Raum natürlich leicht bekleidet, weil wie hält man sonst einen 18-Plus-Workshop? Und der Raum füllte sich und füllte sich immer mehr mit Leuten, die zwar Cosplayer waren, aber die Cosplayer, die reinkamen, die setzten sich ganz, ganz, ganz nach hinten. Dann hattest du einige Leute, die waren augenscheinlich Fotografen, dann einige, die hat es einfach wahrscheinlich nur interessiert. Und dann so ziemlich als letztes kommt da ein Pärchen rein. Ich weiß nicht, ob die damals schon ein Pärchen waren, ich glaube ja. Kommt eine Cosplayerin rein in einem Mitsuri-Fanart-Outfit. Ich war ungelogen den gesamten Workshop so nervös. Ich habe sie quasi immer so ein bisschen anfixiert. Ich habe das am Ende dann auch gesagt, boah, es tut mir so leid, aber ich habe dich den halben Workshop lang angestarrt. Einfach weil, sie sah so unglaublich schön aus und war halt wirklich, also mit diesem, sie hat sich so sehr abgehoben von dem Hintergrund, von den ganzen Leuten, die so Casual-Klamotten anhatten, mit diesem Fanart-Outfit, war auch nicht viel Stoff dran. Aber es war ja halt einfach knallrosa. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Wir standen erst im Workshop-Raum, da mussten wir Platz machen. Dann hat sich so ein bisschen so eine Traube gebildet. Also da standen locker 5, 6 Menschen noch mit. Wir haben alle in einer Gruppe einfach geredet. Mit ihr habe ich dann noch gesprochen, mit ihrem Partner habe ich dann noch gesprochen. Und sie wollte da so ein bisschen reinkommen in das Aero, in diese ganze Aero-Cosplay-Sache. Und wir haben auch vor dem Workshop-Raum, als wir dann ausgekehrt wurden, haben wir noch weiter gesprochen. Und ich muss sagen, das ist eine der schönsten Erlebnisse, die ich bisher hatte. Weil das hat mir für meine Außenwirkung hat es mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass eine andere Person mir zugehört hat und mir ein positives Feedback gegeben hat und dass man sich jetzt halt auch, ich sag mal, mehr als nur Hallo auf einer Convention sagt, sondern man kennt sich halt auch einfach privat. Die Cosplayerin heißt Oromochi, die ist gerade nicht ganz so aktiv, aber macht ganz, ganz tollen Content und ich verfolge die auch sehr, sehr lange schon. Ich habe sie durch diesen Workshop kennengelernt und sie hat mich durch diesen Workshop kennengelernt und ich war damals so unsagbar froh, dass ich sie getroffen habe, weil ich war wirklich absolut nervös. Und das ist so einer der Momente auf Convention, wo ich sage, das war eine der Sachen. Weil hätte ich da in diesem Moment nicht gestanden und vor diesen ganzen Leuten gesprochen und danach noch gewartet auf Feedback, auf Leute, die noch was sagen wollten, was fragen wollten, dann wäre das nie passiert. Und das ist eine der Freundschaften, die dadurch entstanden ist. Ja, das war jetzt eine lange Ausführung. Kann man auch nicht planen, sowas, ne?
Alles gut, alles gut. Wir haben ja hier keine Sendezeit. Sowas kann man auch nicht planen, ne? Das sind auch wirklich so Momente, die passieren einfach.
Ja, es war definitiv nicht der einzige, aber auf jeden Fall einer von denen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind.
Gab es bei dir auch so eine Story, Yuno Ye?
Ich habe viele positive und abgefahrene Stories. Ich glaube, die abgefahrenste Story ist, dass ich zu einem Verlag gekommen bin über eine Convention. Ich bin mal auf eine Con gegangen und da war dann ein Verlag und ich fand die ganz, ganz toll, so dass es da einen netten Verlag eben gab. War damals ein Kleinverlag. Und habe mich dann mit der unterhalten und dann hat die gesagt, ja, sie hat einen Conhorn und wenn ich hier reinzeichnen mag, kann ich da reinzeichnen. Und so, ja, klar, mache ich dir. Mir ist gerade ein bisschen langweilig und dann habe ich halt Bison und Street Fighter gezeichnet. So, hey, das schaut super gut aus. Ja, ich mache jetzt dem nächsten Artbook. Willst du bei meinem Verlag was machen? Also, okay. Und dann bin ich halt, dann habe ich meinen ersten Verlagsvertrag bekommen über einen über eine Convention.
Mega cool.
Ja, da wahrscheinlich auch der größte Ritterschlag, den man kriegen kann, dass man da sofort ein Angebot bekommt.
Ja, also es war halt damals, also ich meine, also es war halt wirklich ein Kleinverlag und ich war jetzt auch nicht so riesig toll, aber ich habe dann halt dort auch meine ersten Mangas publiziert und ich bin sehr, sehr gut mit der damaligen Verlegerin bis heute befreundet. Wir sind beste Freunde. Und ja, aber das war halt echt total weird, dass sich das halt ergeben hat über die Convention dahingehen. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache, die ich hatte. Oder was, ich bin ja seit 2013, bin ich ja Con-Inventar als Aussteller. Das heißt, ich habe leider nicht mehr so diese tollen, vielen Connecting-Geschichten, sage ich mal, als wie mit den Besuchern damals. Aber es passieren dann immer so coole Sachen. Also zum Beispiel war dann auf der Vienna Comic Con auf einmal die Giovanna Winterfeld, das ist eine Synchronsprecherin bei mir, und kauft meinen Manga. Und sagt, ja, die findet den voll toll und die hat den gesehen und findet den voll super. Und ich so, oh mein
Krass.
Gott. Und ich hatte natürlich auch immer eine sehr, was auch sehr, sehr positiv war. Ich hatte dann eine Con und dann war auf einmal ein Cosplayer aus meinem Manga da. Und das war so,
Boah.
nein. Ja, und dann steht jemand vor dir und sagt, ja, ich fand deine Sachen so toll, ich habe sie gecosplayed. Und das ist der Wahnsinn. Kam leider nicht oft vor, also ich hätte das gerne öfters, aber es war einfach eine der geilsten Erfahrungen überhaupt.
Wie fühlt sich das an, so als Autorin, wenn Leute deine Werke cosplayen? Ich meine, die japanischen Autoren kann man ja oft nicht fragen, aber dich kann man fragen. Wie fühlt sich das an, wenn da plötzlich dein Charakter, den du dir ausgedacht, den du designt und geschrieben hast, auf einmal vor dir steht?
Unfassbare Endorphine. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gekreischt wie an dem Tag. Also, das ist einfach das Größte, wenn du siehst, dass sich hier jemand die Mühe macht. Ja, weil ich meine, Cosplay ist ja auch, das kostet ja auch immer alles Geld und Zeit und du musst dir einfach überlegen, ich bin jetzt nicht riesig bekannt oder so, sondern da steckt da jemand wirklich seine Freizeit rein und findet den Charakter so cool und witzig und sagt, hey, das muss ich cosplayen. Also, mehr Ehre, mehr Anerkennung gibt's einfach nicht.
Ja, das stimmt wohl.
Ja,
Da
also.
springt ja auch immer eine gigantische Leidenschaft mit.
Ja, vor allem, also da fragt man sich, was hab ich jetzt richtig gemacht, dass ich bei jemandem dieses Interesse für den Charakter geweckt habe, dass die Person sagt, den will ich cosplayen, da will ich jetzt meine Zeit drauf wenden. Ich will jetzt in die Figur reinschlüpfen, ich will diese Rolle übernehmen.
War es ein Charakter, bei dem du es nachvollziehen konntest? Weil ich meine, manchmal passiert das dir so, also zum Beispiel Hideaki Anno hat ja mal gesagt, dass er überhaupt nicht checkt, warum in Japan nach der Veröffentlichung von Evangelion alle Rei so toll fanden, weil er Rei eigentlich als total kaputten Charakter konzipiert hat und gerade als Charakter, von dem er wollte, dass man sie eigentlich eher unsympathisch findet und dass man keinen Bezug zu ihr aufstellen kann, weil sie so unglaublich leer wirkt. Und auf einmal geht er auf die Comic-Con und da sind überall um ihn rum Leute mit blauen Perücken und er hat sich gedacht, was geht jetzt hier ab? Konntest du das nachvollziehen bei deinem Char oder hast du dir auch so gedacht, boah, interessante Wahl?
Ich kann das auf zwei Seiten nachvollziehen. Sagen wir auf der einen, also bei dem Cosplay war das überhaupt nicht der Fall, weil das ist ein Charakter, der ein totaler Anime-Otaku ist und also die ganze Zeit auch so Pseudo-Japanisch spricht und ein Riesen-Nerd und total witzig und halt ein Idiot und ich finde ihn super funny. Also das fand ich genial. Da kann ich auch nachvollziehen, dass die Leute den einfach witzig zum Cosplayen finden. Aber ich habe einen anderen Manga und da war der beliebteste Charakter, der Drecksack, den ich am meisten gehasst habe und am Ende auch umgebracht habe und mich gefreut habe, den endlich umbringen zu können. Und das war der beliebteste Charakter. Und da habe ich so viel Fanarts gekriegt. Und da hat mir auch einer erzählt, das war eine etwas mehr weirde Experience, dass sie Fanfiction zu dem Charakter schreibt und Fanarts gezeichnet hat, die aber mir nie gezeigt hat. Also ich war auch nicht sicher, ob ich die sehe oder nicht. Also ich fand das einerseits super süß, aber ein bisschen befremdlich, dass sie das halt alles so im Kämmerchen gemacht hat und dann irgendwas mit dem Charakter gemacht hat, keine Ahnung. Und sie hat mir einfach erzählt, wie toll sie den fand. Und einerseits hat sie mich wirklich gerührt, dass sie den Charakter so toll fand und das echt viel mit ihr gemacht hat, wo ich mir gedacht habe, so, hey, was habe ich denn da gemacht? Andererseits war das so, das ist dieser kleine Drecksack, den ich am meisten hasse, den ich total unsympathisch finde und in meinem Kopf halt total kaputt und ätzend geschrieben habe. Warum ist der so beliebt?
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist eine Frage, die ich mir manchmal bei so manchem Anime-Charakter, der gehypt ist, den Leute cosplayen, tatsächlich auch stelle. Also bei manchen Charakteren kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Aber natürlich soll jeder so machen. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden.
Ja, jeden Tierchen sein Pläsierchen. Und ich glaube, es ist halt auch ganz
Richtig.
viel, was die Fans drauf machen. Es ist nun mal fiktional und es ist natürlich, man muss immer ganz klar sagen, es sind ja, es ist so, viele Leute können ja Fiktion und Realität treffen und trennen, ja. Und wir haben halt Charaktere, die fänden wir im realen Leben furchtbar, aber es macht halt fürchterlich viel Spaß, wenn die halt in Serien zum Beispiel der letzte Idiot und Arsch-Syndrom einfach so sagt, okay, der macht einfach total Spaß in seiner Ätzigkeit.
Das ist etwas, das ich aber ehrlich gesagt nie nachvollziehen konnte. Also ich lege an fiktive Charaktere immer die gleichen Wertekompass an, den ich auch an Menschen, die mir im echten Leben sympathisch sind, anlehnen. Also ich würde jetzt, keine Ahnung, irgendwie Donald Trump oder so als Anime-Charakter nicht auf einmal super sympathisch finden, weil ich, was er macht, glaube ich, immer noch ziemlich schlimm finden würde. Und genauso, das ist ja, das haben wir ja in Fate, also jeder, der Fate gesehen hat, ich check bis heute nicht, warum Gilgamesh so viele Fans hat. Ich finde, das ist so ein blödes Kack-Arschloch. Ich hasse diesen Charakter so sehr. Das ist, glaube ich, der einzige Anime-Charakter, bei dem ich von ehrlichem tiefen Hass sprechen würde. Aber der ist total beliebt. Der hat total viele Fans, die den irgendwie so als Villain, als Anti-Hero oder so total abhypen. Und ich denke mir, ja, aber guck dir doch mal an, was für ein unglaublich, wie wenig Respekt der vor dem Leben anderer Menschen hat und wie scheiße der sich allen gegenüber fällt. Und naja, also egal. Anderes Thema.
Ich kann es dir nur sagen, kurz bei Animes. Ich habe das bei Animes eher, bin ich da auch wie du, aber ich habe das zum Beispiel bei Realserien, wo dann viele Schauspiel reinkommt. Also gerade läuft ja The Boys und ich feiere da total die Antagonisten, einfach weil die so nachvollziehbar geschrieben sind. Und ich bin ja zum Beispiel, wo Donald Trump erwähnt hast, ein Riesenfan von der Serie House of Cards und fand Frank Underwood, fand ich super coolen Villain und habe richtig viel Spaß mit dem gehabt, dazu zu schauen. Aber das muss man halt mögen und das kommt halt auch drauf an, wie die geschrieben sind und da ist halt jeder ein bisschen anders.
Auf jeden Fall. So, jetzt musst du aber auch nochmal Stellung beziehen, Mint, wo wir schon drüber geredet haben. Wie stehst du zu Charakteren in Anime? Müssen die denselben Wertekompass haben wie echte Menschen oder bist du jemand, der einen heißen Villain so richtig genießen kann?
Also, bei den Villains kommt es meistens. Ich bin oftmals ein Freund der Helden, aber viel häufiger bin ich ein Freund und eher Versteher der bösen Seite. Weil ich sag mal, es gibt einfach keine bösen Charaktere, die wirklich einfach nur böse sind. So, also ich bin ehrlich, es gibt keinen Charakter, wo ich sage, der ist einfach nur böse und ich verstehe nicht, warum der böse ist und ich kann den nicht leiden. So, und ich nehme jetzt wahrscheinlich eines der absolut allergrößten Basic-Beispiele, die man nehmen kann. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal Darby aus My Hero Academia, weil den werden wahrscheinlich auch einfach die meisten kennen. Es gibt ein paar Menschen, die mögen den nicht, aber die Leute, die ihn mögen, sehen ihn halt als das, was er ist. Und das ist nicht dieser Villain, sondern das ist der erstgeborene Sohn eines perfektionistischen, cholerischen Vaters, der versucht hat, alles richtig zu machen. Und je mehr er versucht hat, was richtig zu machen, desto mehr hat er was falsch gemacht. Und er hat sich letzten Endes dadurch selber verloren. Und ich glaube, das macht so einen Villain, das macht ihn einfach super, super relatable. Weil wenn man dann auch selber... Ja?
Jetzt nur als Gegenbeispiel würde ich gern Light Yagami reinschmeißen, der zwar der Herr ist, Protagonist ist, ja, aber
nee, der
eigentlich
ist ein Arsch.
Ja, also der ist ein Sexist, der ist total eigentlich ein Arsch und eigentlich wird er nur korrumpiert von der Macht, aber so richtig eine plausible Story, also ich mag Death Note, aber so richtig begründet ist er eigentlich nicht böse, vor allem gegen Ende.
Also ich mag Death Note auch. Aber ich glaube, bei Light ist das, was die meisten Leute reizt, dass er halt eine unglaubliche Macht hat und er reagiert auf sehr viel unerklärliche, plötzliche Macht halt, genau wie ein Mensch auf sehr viel unerklärliche, plötzliche Macht reagiert. Also auch der ist eigentlich nicht böse, der ist halt einfach nur ziemlich größenwahnsinnig.
Vor allem ein sehr idealistischer Mensch, das ist ja, glaube ich, das Ding. Ich glaube, er tut das alles ja aus einem guten Antrieb heraus. Er glaubt ja wirklich, damit Gutes zu tun.
Ja, anfänglich merkt, ja, aber später nicht.
Genau. Und dann irgendwann fängt er an, seinen eigenen Wertekompass so immer mehr zu verbiegen, um nicht aufzufliegen und so. Ich finde, ich muss an der Stelle nochmal sagen, es gibt ein großartiges Musical zu Death Note vom Broadway-Komponisten Frank Wildhorn. Das weiß niemand, dass es ein professionelles Broadway-Musical zu Death Note gibt und es ist unfassbar gut. Es läuft diesen Sommer das erste Mal in englischer Version. Es wurde auf Englisch geschrieben, aber bis jetzt nur in Japan und Korea aufgeführt. Und diesen Sommer wird es das erste Mal auch in London aufgeführt. Und ich finde, dieses Musical ist meiner Meinung nach die beste Version von Death Note, weil es so viel Blick in die Charaktere gibt. Auch zum Beispiel Misa, die ich total uninteressant fand im Anime. Die ist im Musical ein super interessanter Charakter, mit dem man auch wirklich mitfühlen kann. Und man sieht mal, wie viel Scheiße sie eigentlich in der Geschichte durchmachen muss. Was der Anime nicht so darstellt, weil da ist sie halt nur so das blonde, der blonde Dummchen-Sidekick. Und im Musical ist sie aber fast schon sowas wie eine zweite Protagonistin. Also guckt euch dieses Musical an. Es gibt im Internet Aufzeichnungen davon. Es gibt ein englisches Konzeptalbum mit den ganzen Songs auf Englisch. Es ist unfassbar gut. Das muss ich jedes Mal erwähnen, wenn es irgendwo um Death Note geht, weil dieses Musical viel zu unbekannt ist. Gut, okay. Dann würde ich sagen, leiten wir mal wieder über aufs Thema dieses Podcasts. Und da kann ich was erzählen, was so ein bisschen mich zu meiner nächsten Thematik bringt, die ich mir ja auch aufgeschrieben habe. Und zwar wäre mein Con-Moment, den ich mir rauspicken würde, mein ganz besonderer Con-Moment, glaube ich, der Moment, in dem ich meine Freundin kennengelernt habe. Nicht nur, weil ich meine Freundin kennengelernt habe, sondern auch, weil es so ein Moment war, der quasi perfekt illustriert hat, warum ich die Con-Szene so großartig finde oder warum ich Conventions so großartig finde. Und zwar war damals, das war so die Hochhype-Zeit von Fate. Ich bin ja ein gigantischer Fate-Fan für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben.
Nee, habe ich noch nicht gemerkt, gar nicht.
Nein.
Ja, ne? Also, ich höre ich auch immer wieder, dass das Leute total überrascht. Fate hatte ja so von 2018 bis Ende 2019 auch so ein Hype in der Cosplay-Szene, wo auch Fate Grand Order gerade ganz, ganz groß war. Und es war zu Tropicon 2019, da waren Phoebe und ich, wir haben uns auch über Fate kennengelernt und ihre damalige Partnerin und noch so ein paar Freunde waren auf dieser Tropicon und haben da unsere Picknickdecke aufgeschlagen, in Duisburg war das, und haben da gechillt und irgendwo ein bisschen weiter die Wiese runter haben auch zwei Fate-Cosplayerinnen gechillt. Und die Wiese war halt voll mit Kaninchenkötteln, weil das Schwimmbad, also die Tropicon fand ja an einem Badesee statt, in so einem Freibad. Und das Schwimmbad hat offensichtlich vor Öffnung die Kaninchenkötteln nicht da weggemacht. Und wir hatten Mitleid mit denen, weil die sich quasi mit ihren Bikini-Outfits, ne, weil dadurch, dass das eine Con in einem Freibad war, haben halt sehr, sehr viele Leute so Bikini-Outfits gecosplayed, mussten sich in diese Kaninchenkötteln setzen. Und dann haben wir gesagt, naja, wollt ihr nicht rüberkommen auf unsere Decke so? Ich meine, ihr seid ja auch Fate-Fans. Und dann waren das meine Freundin und ihre Schwester. Und die sind dann halt rübergekommen. Und dann haben wir zusammen Spiele gespielt und haben uns unterhalten und haben unsere Snacks, die wir mitgebracht haben, miteinander geteilt und haben uns natürlich ganz viel über Fate unterhalten, aber eben auch über andere Anime und haben dann hinterher noch zusammen geshootet, weil man da an dem Strand natürlich auch super shooten konnte und so weiter. Und so haben wir uns damals kennengelernt und 3 Monate später sind wir dann schließlich zusammengekommen. Und das ist für mich so ein bisschen so der, ja, das ist für mich so eine Illustration, weil, ey, man geht da hin, ne, denkt sich, ja, gehen wir einfach mal auf die Con, gucken, was passiert. Und dann trifft man halt einfach Leute aus demselben Franchise und quatscht die an und verbringt dann den ganzen Tag zusammen. So, als wäre man zusammen da hingekommen. Einfach nur, weil man gemeinsam dieses Franchise liebt und diese Charaktere liebt und dadurch so eine krasse Connection zueinander aufbauen kann. Und dann schon sofort so einen sehr emotionalen Common Ground hat sozusagen. Und ja, auch die Sachen, die sich daraus dann eben ergeben können, wie zum Beispiel, dass man seinen Partner findet, dass man vielleicht aber auch einfach seinen besten Kumpel oder seine beste Freundin findet. Ich meine, Phoebe habe ich auch random durch Zufall einfach auf einer Convention kennengelernt, weil sie auch damals ein Fate-Outfit anhatte und Fate brought us together. Ja, und deswegen möchte ich euch auch in die Runde mal fragen, habt ihr vielleicht Menschen in eurem Leben, wo ihr sagen könntet, okay, die habe ich durch Conventions kennengelernt?
Die einfache Antwort ist ja natürlich.
Also ich muss sagen, dass 80% mein Freundeskreis daraus besteht.
Ja, die einfache Antwort ist ja natürlich. Gibt es einige Menschen, die man halt eben auf der Con kennengelernt hat. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe ja jetzt mittlerweile eine Community um mich drumherum und viele Menschen habe ich auf Cons kennengelernt und sehe ich auf Cons, aber die meisten sind halt trotzdem eher so Bekanntschaften. Es gibt trotzdem wirklich ein paar sehr tiefe Freundschaften, die ich auf einer Convention geschlossen habe. Also zum Beispiel eine langjährige Freundin von mir habe ich 2022 auf dem Comic-Pack, ich glaube, es war 22. Ja, es war 22. Auf 2022 auf dem Comic-Pack in Erfurt haben wir uns kennengelernt. Und 2023 haben wir beide als Beginner-Crafter am Cosplay-Wettbewerb teilgenommen zusammen als Elderwood, Xayah und Rakan. Wir hatten natürlich Hoffnungen, die waren Skyscraper. Natürlich haben wir nichts geholt, aber letzten Endes, das war so ein Ding. Wir haben uns kennengelernt, wir hatten einen und denselben Vibe. Wir haben eine Gehirnzelle. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsmenschen, mit denen ich gerne League spiele, mit denen ich auf Cons bin. Wir sind leider auf sehr wenigen Cons, wo wir uns sehen. Also sie geht auf sehr wenige Cons. Bei mir sollte mittlerweile durchgekommen sein. Ich gehe auf sehr, sehr viele. Und ich bin immer unglaublich glücklich, wenn ich sie sehe. Wir treffen uns einmal im Jahr, um zu shooten. Und dann ist irgendwie der halbe Tag shooten. Und die restliche Hälfte vom Tag ist, boah, also das und das ist jetzt gerade in meinem Leben passiert und du hast ja das und das gar nicht mitgekriegt. Also man updatet sich dann auf einmal übers Leben und merkt dann, ach du meine Güte, wie viel Zeit ist wieder vergangen. Und ich sag mal, solche Leute habe ich tatsächlich ganz, ganz viel. Ich habe auch zwei Menschen, die haben als in Anführungszeichen Fans von mir angefangen. Das muss auf der Dedeco 23 gewesen sein. Also 2023 war ein sehr starkes Jahr. Es könnte auch 22 gewesen sein. Ich bin manchmal mit Timelines tatsächlich gar nicht so gut. Aber die kamen zu mir und ich habe, jetzt komme ich wieder zu Darby zurück, My Hero Academia war einfach mein Cosplay-Einstiegs-Fandom. Ach du Heiliger, das muss noch viel länger her sein. Vielleicht war es sogar schon 2021. ja. Die kamen zu mir alle beide, also es ist auch ein Pärchen, die kamen zu mir und waren so, oh mein Gott, wir finden dein Cosplay so toll, weil ich habe Golden Darby gecosplayt, also ihn quasi einfach nur in weiß und mit goldenen Narben. Und dann haben wir uns unterhalten und das sind mittlerweile auch zwei wirklich sehr gute Freunde von mir, weil wir haben uns zwar auf Conventions unterhalten, aber der Vibe hat einfach so gestimmt und so gepasst, dass jedes Mal, wenn ich, also sie ist Fotografin und Cosplayerin und er ist Cosplayer und manchmal habe ich ein paar sehr grenzwertige Ideen und das Erste, was ich tue, ist, dass ich ihm schreibe, hey, ich habe da eine Idee. Und dann passiert 3 Stunden auf WhatsApp so ziemlich der gottloseste Talk, den man sich vorstellen kann über Sachen, die bei einem Shooting so möglich sind. Wir haben jetzt zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit uns ein Airbnb gemietet und ein Killing-Stalking-Fotoshooting gemacht. Das ist einfach so ein Ding und das sind auch so Momente. Also wäre das damals, sind halt so Butterfly-Effekt-Momente, weil hätte er sich damals nicht getraut, mich anzusprechen und für die beiden nach einem Foto zu fragen, dann wäre das auch alles nie passiert. Dann wären das jetzt keine Close Friends von mir. Das könnte ich mir ehrlicherweise gar nicht vorstellen, weil die beiden sich auch auf so, so vielen Cons in meinem Wirkungskreis, sage ich mal. Und ich habe halt immer wieder solche Menschen, wo ich sage, wäre ich damals nicht auf diese Messe gegangen. Deswegen gehe ich auch wahrscheinlich immer noch auf so extrem viele Messen. Obwohl es mittlerweile manchmal ganz schön anstrengend ist. Aber das sind so diese kleinen Butterfly-Effekte, wenn das nicht passiert wäre, dann würde die Welt wahrscheinlich ganz anders aussehen.
Butterfly-Effekt ist da, finde ich, auch so ein bisschen das richtige Stichwort, weil das ja auch am Ende immer so ein Domino-Day ist, ne, von, weiß ich nicht, klein Mint findet irgendwo auf YouTube eine Anime-Folge bis hin zu, du hast jetzt all diese Menschen in deinem Leben und bist jedes Wochenende in irgendwelchen Convention-Centern und Messehallen unterwegs und so weiter. Das finde ich, ist immer so total crazy, diese Stränge nachzuvollziehen und dann immer mal zu gucken, wo das alles angefangen hat. Ja, und bei dir, Yunuye, hat es ja sogar noch mal ein ganzes Stück früher angefangen als bei uns, habe ich daraus gehört. Deswegen hast du doch sicherlich auch einige sehr, sehr besondere Menschen in deinem Leben schon gesammelt, die irgendwie mit Conventions zu tun haben.
Ja, vor allem bei mir war es halt stark damals. Die Szene ist quasi nicht mehr groß existent, die J-Rock-Szene. Also ich bin tatsächlich, als die alten Götter noch lebten, in den späten 2000er, da war halt J-Rock das Ding. Da haben mich die Convention gar nicht so wegen Anime und Manga interessiert, sondern da bin ich halt wegen der Mucke hingegangen. Und da habe ich unfassbar tolle Freundschaften geschlossen. Und das war halt so, ich habe damals wie manche jede Convention mitnehmen, habe ich jedes Konzert mitgenommen, weil du hattest halt so Situationen wie, du sitzt irgendwo und dann kommt jemand so, ja, ich war jetzt bei Burger King und ich habe hier mal 20 Softeis gekauft, wer mag? Ja, oder hier hast du mal
Krass.
die CD und hier tauschen wir uns mal aus. Also das war unfassbar coole Community-Geschichten. Oder dann sind irgendwie gehen 10 Leute zu einer Indie-japanischen Band und dann waren wir nachts die ganze Zeit mit der Band saufen bis 5 Uhr morgens, nachdem die fertig waren, ja. Und einer von uns ist dann mit denen sogar nach Paris noch gefahren und hat die begleitet und Übersetzer gemacht. Ja. Also das waren so weirde Stories und man hat einfach super coole Freundschaften fürs Leben geschlossen. Und viele
Ich
Leute von
finde,
früher kennengelernt.
du holst hier aus deinem Erfahrungsschatz immer so Geschichten raus, ne? Ich glaube, da könnten wir auch mal einen einstündigen Junoye erzählt Geschichten-Podcast machen. Also als wäre das Sexzelt auf dieser einen Convention nicht schon genug gewesen. Das ist ja total wild, dass da mit irgendwelchen Bands um die Häuser gezogen wurde.
Ja, bis nachts. Ich habe doch die Fotos davon. Das war mega. Die hieß damals Katzenmatic Death, ja. Die waren halt bei mir irgendwo ums Eck in Bayern, in Bad Endorf, glaube ich, haben die gespielt. Und da saßen wir so, hey, da müssen wir hin. Und die kannte natürlich kein Schwein. Und wir waren halt so, oh, japanische Band, müssen wir uns anschauen. Und wie gesagt, wir waren dann irgendwie mit denen halt bis 5 Uhr morgens saufen. Einer war auch ein Englischprofessor an irgendeiner Universität in Japan. Also total witzige Story. Ja, und ja, ich bin alt, ich habe viele solche Geschichten.
Ja, verrückt, auf jeden Fall. Tja, und das sind auf jeden Fall ja dann auch so Momente, an die man sich lange, lange zurückerinnert. Offensichtlich ja sogar viele Jahre später. Würdet ihr vielleicht genau das der Casual-Arbeitskollegin vom Anfang antworten? Es sind irgendwie solche Geschichten, es sind irgendwie so lang anhaltende Verbindungen, emotionale Verbindungen, die man vielleicht bei anderen Themen nicht unbedingt hat.
Ich glaube, die Arbeitskollegin würde uns das vielleicht gar nicht glauben unbedingt. Es ist wahrscheinlich für Außenstehende auch ein bisschen schwierig, sich da reinzudenken. Aber ja, letzten Endes, das wäre, finde ich, was unsere fiktive Arbeitskollegin über das Ganze wissen müsste.
Ich sage immer, was auf der Con passiert, bleibt auf der Con. Also ich weiß gar
Ja.
nicht, ich glaube, für viele ist das sehr, sehr schwierig, weil also ich bin immer noch konfrontiert, dass Leute ein sehr, sehr negatives Bild von Conventions teilweise haben. Und ich bin ja auch Serien wie Big Bang Theory unfassbar böse, die irgendwie ein Bild von diesen amerikanischen Comic-Cons vermittelt haben, dass die Leute teilweise immer noch projizieren auf Manga- und Anime-Cons, die ja nicht im Stück wie eine Comic-Con sind. Ja. Ja, das ist, es ist manchmal sehr schwierig zu erklären.
Ja, ich weiß nicht, ich finde ehrlich gesagt, also es ist natürlich immer sehr, sehr schwer für Außenstehende nachzuvollziehen und ich glaube, das sind Dinge, die werden wir in unserem Bekanntenkreis alle so ein bisschen erlebt haben. Also ich kann mich noch erinnern, als ich auf meine ersten Cons gegangen bin, da hat mich natürlich damals immer mein Papa hingefahren und der hat sich immer lustig gemacht, oh, guck mal, die haben ja alle die bunten Kostüme und die bunten Haarfarben an und ich glaube, wenn man dem erklärt hätte, nee, das sind Leute, für die ist das ihr Lebensinhalt und für die ist das ein Thema, durch das sie ihren Alltag entfliehen können und ganz besondere Verbindungen zu anderen Leuten finden über ein sehr emotionales, leidenschaftliches Hobby, was dann wiederum noch mehr Emotionalität und Leidenschaft zustande bringt, dann wird er das erstmal nicht glauben. Dann wird er erstmal sagen, ah, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, es geht hier doch immer noch um Cartoons. Wenn du ihm aber erklären würdest, das ist wie die Ultras von deinem Lieblingsfußballverein, die jedes Wochenende zusammen in der Kurve stehen und ihr Team anfeuern und durch ganz Deutschland reisen, um sich ihr Team anzuschauen, dann wird das wahrscheinlich checken. So bei anderen, ich habe das Gefühl, bei anderen Hobbys und anderen gesellschaftlichen Themen ist das dann wieder schon ein bisschen verbreiteter. Da checken Leute dann, glaube ich, schon eher, was wir mit sowas meinen, als jetzt beim Thema Anime und Manga.
Ja, ich glaube, es ist zum Beispiel ist D&D ein Riesenthema geworden, wo ich einfach merke, dass es vieles zugänglicher gemacht hat, weil ich habe viele Arbeitskollegen, die spielen D&D. Ja. Und die gehen aber nicht auf Conventions, aber weil sie dieses Nerdtum jetzt irgendwie zu Hause langsam im eigenen Wohnzimmer haben und da dieses Community-Feeling, checken die mehr, was mit den Conventions einfach, was das bringt.
Ja, das habe ich auch schon aus meinem Bekanntenkreis von einigen Ecken gehört, dass da jetzt irgendwie unerwartet viele Leute D&D spielen. Wobei ich auch immer dachte, das wäre eine totale Nische, aber gut.
Das ist Mainstream geworden. Mit Corona ist das Mainstream geworden.
Das ist eine überraschend plausible Erklärung, das an Corona zu knüpfen und dass die Leute zu Hause saßen und irgendwas zu tun gesucht haben. Hat Anime ja letztendlich auch von profitiert. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist auch immer noch etwas, was trotz dass Anime mittlerweile so Mainstream ist, wie gesagt, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, Sachen wie Demon Slayer oder Chainsaw Man knacken mittlerweile Kinorekorde und müssen sich überhaupt nicht mehr hinter irgendwelchen Hollywood-Filmen verstecken. Das ist etwas, wenn du das vor 15 Jahren jemandem erzählt hättest, dass Anime mal diesen Stand haben wird in Deutschland, dann hätte der dich wahrscheinlich ausgelacht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, so die Core-Szene, da kommen viele immer noch nicht ganz ran. Und ich meine, wie sollte es auch? Ich meine, das kann man auf der Dokumi immer sehr, sehr gut beobachten. So die Casual-Besucher, die, glaube ich, gar nicht so unfassbar tief im Thema sind, die da rumlaufen und sich vielleicht auch die Sachen anschauen. Aber die da mehr mit so einem Touristenblick draufschauen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Mehr so ein, ich besuche hier ein Event und gucke mir alles an und nicht, ich bin Teil einer Szene, die sich hier auslebt.
Ich sag dir ganz, ganz oft, und mein häufigstes Problem als Artist ist, dass ich Leuten mittlerweile erklären muss, dass sie auf der Artist-Alley sind und ich das Zeug hier selber zeichne. Und ich habe Leute auf der Dokumi gehabt, den habe ich am Bahnhof getroffen zum Beispiel einen und habe halt gesehen, der kommt von der Dokumi. Und dann hat er mich gefragt, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich denen halt erzählt, dass ich in der Artist Alley ausgestellt habe. Und der so, es gab eine Artist Alley? Sag ich, ja, in Halle 3. Und darüber hinaus so, oh, da war ich ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, was hast du auf der Dokumi gemacht?
Die ist auf der Dokumi, also gerade auf der Dokumi ist die ja eigentlich kaum zu übersehen.
Ja, und wie gesagt, ich habe es ganz, ganz oft, dass ich den Leuten erklären muss, ja, ich habe das selber gezeichnet, du bist gerade auf der Artist Alley und das, was ich früher nicht hatte, kommt mittlerweile auch. Was ist letzter Preis?
Oh Gott.
Oh ja. Und da merkst du halt manchmal bei manchen Besuchern so, okay, du weißt nicht, wo du gerade bist.
Ja. Ja, glaube, das ist auch wieder so ein Symptom dieser Mainstreamisierung. Ich würde gern einmal das Rad der Zeit noch mal so ein kleines bisschen zurückdrehen und mal so in die Runde fragen, was war denn der Moment oder habt ihr einen Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, Cons sind jetzt mein Hobby? Vielleicht nicht unbedingt der Moment, wo ihr gemerkt habt, Anime ist jetzt mein Hobby oder japanische Popkultur interessiert mich oder so, sondern wirklich, wo ihr auf einer Con wart oder wieder auf einer Con wart oder was auch immer und gemerkt habt, ey, das ist jetzt, das könnte ich öfter machen. Das ist jetzt etwas, das finde ich gut.
Für mich war das wirklich die erste Dokumi, auf der ich war. Also die erste Con, auf der ich überhaupt war quasi. Ich war in dem Jahr auch auf der Dedeko, aber das zähle ich nicht mit, weil da war ich nur 2 Stunden. Ich war noch total hangover von meinem 18. Geburtstag. Die erste Con, wo ich aktiv entschieden habe, hinzufahren, war halt die Dokumi. Und dann sieht man auf einmal diese Internetmenschen, die man eigentlich nur von TikTok kannte. Ich habe es schon mal gesagt, Bergmann hat denselben Schuss und begrüßt sich, indem man sich gefühlt gegenseitig fast umtackelt. Tanzt da den ganzen Tag auf einer Messe, weil irgendeiner eine Musikbox mitgebracht hat. Dann mussten wir noch Klebeband auf den Boden kleben, um den Mindestabstand einzuhalten. Und trotz der ganzen Einschränkungen, die wir hatten, war es so, ja, du und ich und du und ich und wir sind jetzt alle Freunde. So, wir kennen uns jetzt. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hier passiert so wilde Scheiße. Das ist jetzt mein Hobby. Das ist jetzt, was ich für immer und ewig machen will. Also vielleicht nicht für immer und ewig, aber definitiv so für die nächste Zeit. Und das hat irgendwann dann so ein bisschen so ein eigenes Bewusstsein gefühlt entwickelt. Also als ich dann in die 18-Plus-Richtung ein bisschen mehr gegangen bin, ging das natürlich noch weiter. Ich habe jetzt Freunde, die, wenn ich mit einer Flasche Sonnencreme oder einer Tube Sonnencreme oder so dastehe, die den Arm hochreißen und so, ich creme ins Arsch ein. Also, das ist so ein richtig tiefes Level, was man dann irgendwann erreicht hat. Ja, und das war wirklich so dieser Moment. Es passiert wilde Scheiße. Ich bin ein Fan von dem wilden Zeug. Ich habe keine Angst, irgendwie komisch zu sein, irgendwie cringe zu sein. Hier ist jetzt mein Zuhause, das mache ich jetzt für immer.
Das ist, glaube ich, eine der schönsten Erkenntnisse, die man haben kann, dass man sich so in seiner Beknacktheit miteinander connectet.
Wir sind alle gleich beknackt.
Ja, Definitiv. Und das ist es, was uns zusammenbringt. Auch wenn mir noch nie jemand den Arsch eingecremt hat. Ich werde Gabby mal fragen, ob er da vielleicht Lust drauf hat, wenn wir uns auf der Konichi sehen oder so. Hattest du auch so einen Moment, Yunuye? Damals, ich meine, als die Con-Szene ja auch noch ein ganzes Stück anders war.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich und einige meiner Leute, die älter, wir sind einfach ein Ticken älter, wir haben gar nicht mehr so den Fun an Conventions. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich würde tatsächlich, wenn ich nicht verkaufen würde, nicht auf viele Conventions gehen. Ich habe angefangen in der Szene, da habe ich früher selber Animex-Treffen gemacht. Da bin ich sehr, sehr gerne auf die Animex-Treffen gegangen. Aber die Conventions, also wirklich diese Großveranstaltungen wie Animagic oder Konichi oder so weiter, die haben mir als Besucher gar nicht so viel gegeben, weil die waren mir immer zu viele Menschen, zu viel los, zu viel Stress. Während so ein Animex-Treffen, da sitzt er einfach zusammen, da hat irgendjemand schlechte Frühlingsrollen mitgebracht, da habe ich auch eine Story irgendwann mal, und da passieren Dinge, die einfach viel, viel heimlicher sind als in diesem großen Kontext. Ich habe, wie gesagt, früher auch selber Animex-Treffen gemacht. Dann bin ich übergeschwappt zu den Konzerten, was mir irrsinnig viel gegeben hat. Also diese J-Rock-Szene, diese 5 Jahre, die ich da mitgemacht habe, die waren der Wahnsinn. Also das waren meine Conventions. Und ja, dann bin ich Aussteller geworden. Und mir hat das Ausstellen immer viel, viel mehr Spaß gemacht, weil es viel ruhiger ist. Es kommen alle zu mir. Ich habe hinten meinen Stuhl. Ich kann mit Leuten zusammensitzen in Ruhe. Es ist nicht dieser Stress. Ich muss nirgendwo anstehen. Das klingt jetzt alles komisch. Und ich habe das Lustige, dass viele meiner Helfer und Freunde und Patreons, die werden irgendwann alle meine Standhelfer und sagen, sie finden es mittlerweile viel, viel geiler, Standhelfer zu sein, als auf eine Con als Besucher zu gehen.
Naja, um da mal einzuhaken, ich glaube, da kannst du dich sehr gut zu Fipi gesellen, die das ja letztendlich im vorletzten Podcast genauso begründet hat, dass sie nicht Cosplay jetzt doof findet oder grundsätzlich das Hobby doof findet oder so, aber dass dieser Convention-Trubel und auch vielleicht das Convention-Programm und die Instanz-Convention ihr immer weniger gibt, sondern sie mehr so in ihrer Bubble lebt, in ihren Kumpels und in ihren Freunden, die halt mit denen sie sich dann zusammenfindet, die sich dann quasi so ihre eigene Convention machen und dass sie da mehr draus zieht inzwischen als da aus der Convention selber. Und vielleicht ist das auch sowas, das auch einfach kommt, wenn man eine gewisse Anzahl an Conventions so in seinem Leben schon durch hatte.
Ja, ich glaube, es kommt halt auch viel auf die Größe an, weil früher waren halt Conventions, wir hatten 3 oder 4 sehr professionelle Großveranstaltungen. Das war die Animagic und die Konichi und die Dokumi war damals noch im Wachsen, aber die war ja auch viel, viel kleiner und heimlicher, ja. Aber ansonsten, da war nicht viel. Da war jede Con eigentlich so diese kleinen, das waren irgendwelche Dorffeste, wo es klein und connecten war und gar nicht so viel passiert ist. Da waren ja nicht mal Star, also früher waren ja Stargäste total unüblich, dass es da irgendwas gab. Und man hat halt irgendwie sein Programm zusammengeschustert. Aber da hat's gereicht, irgendwie eine Unterkunft, irgendwo ein Ort und 20 Leute kommen zusammen und du hattest eine Con.
Ja, ich meine, da gibt's ja auch Geschichten von Cons, die bei irgendwem in der Wohnung stattgefunden haben oder so.
Ja, also das war so abgefahren und da hast du dich einfach, da gab es spezielle Con-Partys und Sachen und das war einfach so dieses direkt aus der Szene, weil die Leute so richtig Bock hatten, aber ohne Anspruch jetzt, dass das irgendwas Großes sein muss, sondern es ging wirklich um gemeinsam dieses Gemeinschaftsgefühl und ich finde halt, das ist etwas, was mir immer bei den Großveranstaltungen aufgefallen ist. Also ich habe damals auch schon, als die alten Götter noch lebten, die Animagic gemacht. Ich habe da nie so viele Freundschaften oder Connections gemacht, wie wenn ich zum Münchner Animex-Treffen gegangen bin.
Ich kann das aber voll nachvollziehen. Also ich glaube tatsächlich, also mir geht es genauso, dass ich auf den kleinen Cons eben immer mehr Leute kennengelernt habe als auf den großen. Also zum Beispiel diese Tropicon, von der ich gerade gesagt habe, war halt auch, ne, ist so ein kleiner Badesee in Duisburg, wo die das Ganze dann veranstaltet haben. Also schon so ein Badeseeschwimmbad halt, ne, so Umkleidekabinen an einem Badesee und so ein bisschen hergerichteter Strand. Da waren auch, keine Ahnung, maximal 100 Leute oder so. Super geil. Oder ich glaube, mein Highlight in der Hinsicht ist immer noch das Sakura-Festival. Das war, da hat jemand auf Facebook damals noch eine Veranstaltung erstellt. Hey, Dann und dann blühen die Kirschblüten in Düsseldorf im Nordpark, im Japanischen Garten. Lass uns doch einfach alle mal an dem Tag da hingehen und das Sakura-Festival feiern. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Und dann haben sich da so, ja, keine Ahnung, auch wieder so 100 Leute in diesem Nordpark einfach getroffen an dem Tag und haben Sakura-Festival gemacht. Und das war ja nicht mal eine Con, ne? Das war nicht institutionalisiert in irgendeiner Form. Da gab es kein Programm, da gab es keine Bühnen, da gab es keinen Eintritt, da gab es keinen Eingang oder Ausgang. Das ist wirklich einfach, jemand erstellt ein Facebook-Event und alle gehen hin. Und da hatte ich, also das war eine der besten Cons meines Lebens. Ich sag einfach, wie es ist, ne? Ich habe mit so vielen random Leuten da gequasselt. Ich hatte so nice Gespräche und so lustige und coole Menschen kennengelernt. Und es war so eine geile Atmosphäre. Und das war nicht mal eine Con. Und auf einer großen Con ist natürlich, ich würde sagen, große Cons sind halt einfach anders. Ne? Auf einer großen Con, da hat natürlich jeder sein Programm, da will jeder alles sehen, da hat man ja vielleicht auch gar nicht so die Zeit, zu sagen, okay, wir hängen jetzt den Rest des Tages miteinander rum und machen nur noch unseren Stuff oder irgendwie so. Gerade die Animagic, ne? Die Animagic ist ja dadurch, dass die ja auch so einen Fokus auf ihr Programm legt und auf ihre Ehrengäste. Also meine Animagic ist immer von morgens bis abends durchgeplant. Also da hätte ich überhaupt gar keine Zeit, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal rum und unterhalte mich 2 Stunden mit irgendeiner random Person oder so. Hat dann natürlich wieder andere Vorteile. Ne? Ich hab ja vor ein paar Tagen, vor ein paar Podcasts darüber geredet, das ist auch wieder so ein Con-Moment für mich, als ich mit Tatsuya Ishihara, dem Regisseur von Clannad, geredet habe auf der letzten Animagic. Der Typ ist für mich ein Halbgott. Ne? Clannad ist ein Anime, der für mich absolut lebensverändernd war. Und jetzt habe ich dem Dude, der das inszeniert hat, halt einfach gegenübergestanden von Kyoto Animation. Und das war für mich ein absoluter Fanboy-Moment. Ich habe danach so abnormal gezittert. Ich dachte wirklich, ich klappe zusammen, weil ich war so starstruck einfach in dem Moment. Und das ist wieder eine Erfahrung, die hätte mir dieses Sakura-Festival natürlich nicht geben können. Deswegen, es sind halt alles so 2 Seiten einer Medaille, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Also ich meine, ich mag auch die großen Veranstaltungen. Also ich mag eine Animagic und so. Also das sollte ich jetzt auch nicht irgendwie negativ klingen. Aber wie gesagt, für mich war immer das, wo ich sage, hey, also da gehst du hin aus anderen Gründen, weil du Stars sehen willst, weil du Programme sehen willst oder weil du, früher waren die Händlerräume auch noch sehr, sehr speziell, weil du hast halt dort nur Sachen bekommen, die du heute, also heute kriegst du alles bei Müller gefühlt. Damals, wenn du was wolltest, bist du wegen den Händlern noch hingefahren.
Das stimmt. Die guten alten Händlerzeiten, ey. Ich erinnere mich noch, als da habe ich gestern Abend noch drüber nachgedacht, als auch in Deutschland kaum Anime lizenziert wurden, wo vielleicht mal so ein Anime im Monat offiziell auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist. Und dann hatten die Händler immer noch die ganzen US-Versionen, weil in den USA viel mehr lizenziert wurde als hier. Und dann konntest du da immer die US-DVD von Mirai-Nikki kaufen oder irgendwie so.
Ja, das waren, aber ich mochte das noch. Und heute gehst du hin und keine Ahnung, dann siehst du halt, hat halt jeder die gleichen Figuren und jeder den gleichen Stuff. Und das ist irgendwie, also ich finde es ein bisschen schade, also weil das ist halt auch so ein Faktor, den ich beim Mainstream nicht so mag, dass es viel von der Besonderheit genommen hat. Also ich habe damals noch richtig fett gespart auf die Conventions und das war so, Same. Oh mein Gott, ich muss das jetzt mitnehmen, sonst kriege ich das ganze Jahr nicht.
Ich merke schon, wir müssen, das schreibe ich jetzt auch mal auf meine Themen-Shortlist, so einen Retro-Podcast machen, wo man mal so über die gute alte Zeit redet. Ich glaube, da gibt's noch einiges an Redebedarf.
Wir sind alt.
ja. Um mal wieder auf das Hauptthema hier zurückzuschwenken, und da möchte ich euch vor allen Dingen mal ganz gezielt ansprechen, weil ihr gehört ja beide zum schaffenden Volk, sag ich mal. Ne? Mint, dich kennt man natürlich in erster Linie durch deine Cosplays, du machst aber auch Vorträge, ne? Du hast darüber geredet, wie du so super nices Feedback zu deinem Panel bekommen hast. Du organisierst ja auch eigene Conventions mittlerweile mit und so weiter. Und Yunoye, du machst ja eben auch allen möglichen Kram und hast gerade die Geschichte erzählt mit der Person, die einfach deinen eigenen Charakter gecosplayt hat, was mega awesome ist. Und da würde ich euch mal fragen, was war denn so das geilste, davon ab von den Geschichten, die ihr schon erzählt habt. Vielleicht war das auch schon der geilste Moment, aber erzählt mal noch andere Geschichten, wo ihr so ein richtig geiles Lob bekommen habt, wo ihr euch so richtig gedacht habt, boah, das geht runter wie Öl.
Und sofort vergaßen die Perfektionisten alles, was sie in ihrem Leben je richtig gemacht haben.
Also, ich habe tatsächlich 2 Momente. Das war einmal, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich war auf einer Convention und ich weiß nicht warum, aber Die Leute standen 20 Minuten Schlange an meinem Stand. Das war das einzige Mal, dass ich das hatte. Ja? Und ich war dann auch nach 1,5 Stunden ausverkauft und musste nach Hause fahren. Aber das war einfach so krass, dass die Leute, also dass sich so eine lange Schlange gebildet hat. Ich weiß nicht, ob die Leute irgendwann nicht angestanden haben, weil sie dann irgendwie dachten, es gibt irgendwas Special-mäßiges. Aber ich hatte eine 20-Minuten-Schlange an meinem Stand. Und das war so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und eine andere sehr, sehr positive Experience, die ich auch hatte, das als Aussteller, es gab eine Mini-Fan-Convention, ist jetzt nicht direkt Anime und Manga, aber ich zähle es einfach rein, weil es damals auch in der Community so beliebt war, zu Sherlock, zur Realserie, zur BBC-Serie in Wien. Und die war mini-klein, es sind nur 100 Leute gekommen, aber die hatten damals den Set-Designer als Stargast. Und es war einfach die coolste Con-Experience in meinem Leben, die ich je hatte, weil alle waren bei den Programmpunkten, also selbst wir Aussteller sind mit in die Programmpunkte gegangen. Alle sind irgendwie rumgehangen auf der Con und das war einfach wie so eine riesen Home-Party als Convention. Ja? Und das war das erste Mal, dass ich halt wirklich, und das einzige Mal, dass ich gleichzeitig Besucher und Aussteller auf einer Con war und der Stargast irgendwie auch noch die ganze Zeit mit uns rumgehangen war. Also es war einfach wie eine es war eine Riesenparty einfach. So geil.
Ich glaube, ich habe schon wieder eine Geschichte von einer meiner Lieblingsconventions. Entweder kann man den Namen Shiroko mittlerweile gar nicht mehr hören oder es ist jetzt bei allen endlich mal auf der Bucketlist angekommen, würde ich sagen. Und bevor ich den 18-Plus-Bereich gemacht habe, habe ich ja moderiert und ich werde jetzt auch dieses Jahr wieder in die Moderation reingehen, solange wir leider keinen 18-Plus-Bereich haben. Und das war jetzt kein direktes Feedback, wo jemand zu mir gekommen ist und so war wie, boah, Mensch, das war voll gut, sondern ich habe mich auf die Bühne gestellt und den Cosplay-Wettbewerb anmoderieren wollen, beziehungsweise die Teilnehmer ansagen wollen und anmoderieren wollen und man heizt ja vorher das Publikum so ein kleines bisschen an und man gestikuliert als Moderator dann auch manchmal man nimmt die Hände ein bisschen hoch oder gestikuliert dem Publikum hier, ja, ne, klatscht mal. Und ich habe da eine kleine Mini-Crowd aus meiner Bubble gehabt. Das sind so 4, 5 Leute, das sind nicht viele, aber es war unglaublich, ja, ich sag mal, selbstbewusstseinssteigernd. Ich komme auf die Bühne, rede, mach kurz eine kleine Pause und es wird aus voller Stimme und voller Seele gebrüllt. Moment, let's go! Also das war einer meiner schönsten, es ist auch wirklich einer der schönsten Con-Momente. Und ich glaube, viel besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Und in Bezug auf die Moderation, ich sag mal, das ist nicht auch wieder kein direktes Feedback, sondern das ist eher so ein Vibe auf der Dedeko. Mache ich mit dem Moderationskollegen von der kleinen Bühne den sogenannten Fan-Impro-Synchro-Wettbewerb. Das heißt, es wird eine stumme Szene aus einem Anime gezeigt. Wir machen das vor und machen uns dort völlig zum Affen. Und dann haben wir verschiedene Teams, die gegeneinander quasi dann so verschiedene Szenen synchronisieren. Das Publikum entscheidet, wer der Beste war. Und am Anfang, wo ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir, ach du Kacke, wo bist du hier nur reingeraten? Und jetzt nach 3 Jahren, die ich das schon mit ihm gemeinsam moderiere, hauen wir uns gegenseitig stellenweise auch Sachen an den Kopf, wo dann gesagt wird, ey, die Szene ging noch gar nicht los. Also da ist der Vibe dann einfach deutlich besser geworden. Das spricht natürlich sehr für Akzeptanz auf der einen Seite und halt auch dafür, dass ich sag mal, ich als Mensch aufgetaut bin. Das ist auf der einen Seite Feedback der anderen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen so ein Eigenfeedback. Ja, das waren die 2 Momente, wo ich sage, das sind 2 der schönsten. Man kann nie sagen, das und das ist der schönste Moment oder beste Moment, sondern es gibt halt viele und jetzt picke ich mir halt die raus.
Finde ich auch. Also ich finde, das kann man, wenn dann, maximal so clustern. Also mir würden auch direkt erstmal super viele Geschichten einfallen, wo ich sagen würde, oh, die gehören irgendwie dazu. Ne, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, der jährliche Döner nach der Konichi ist. Wir haben so einen lieben, tollen Dönerladen gefunden in Wiesbaden, wo die Konichi ja mittlerweile stattfindet. Der ist super. Da sind wir 2023, wir aus der Fansub-Bubble, die ja immer noch überraschend viel Kontakt zueinander hält, obwohl ja schon längst keine Fansubs mehr gemacht werden, sind dann so zu 20 Leute, 20 hungrige Weeps sind durch die Nacht von Wiesbaden gezogen und haben was zu essen gesucht und sind auf diesen Dönerladen gestoßen. Und die Besitzer sehen diese unsere Horde so von Weitem kommen und reagieren super schnell, schieben Tische zusammen, schieben Stühle zusammen und so weiter und so fort und haben uns da sofort so eine Tafel angerichtet und sind so sofort so in den Hardcore-Mode gegangen, haben die Döner auch super schnell zubereitet und alles. Ist auch ein super schöner Dönerladen, also der ist von innen auch super gemütlich gestaltet so. Und seitdem ist das unser Stammdöner und das war irgendwie so cool, weil die auch so nett waren und uns gefragt haben, na, wie war es denn so, und sich das dann auch erklären lassen haben. Das finde ich sowieso immer so spannend. Mint, da will ich mal auch noch mal auf das Thema übergreifen, was du als Cosplayerin sicherlich auch kennst. Ich weiß nicht, Yuno Yay, vielleicht kennst du das ja auch von den Zeichnungen her. So voll süße Begegnungen mit Leuten außerhalb der Szene. Also ich habe das Gefühl, das passiert sehr oft mit Omis, die irgendwie Cosplay-Outfits sehen und total begeistert sind und dann nachfragen, oh, das ist ja spannend, was ist das denn? Hast du auch schon mal solche Erfahrungen gehabt?
Also ich war ja in der Visual-K-Szene. Ja, ich muss auch sagen, ich war immer überrascht, am überraschtsten, dass es im Raum München die freundlichsten Kommentare gab. Also ich wurde dann teilweise an der Kasse wegen meinem coolen Outfit vorgelassen, mir wurde die Tür aufgehalten. Ja, und die Leute waren immer voll interessiert und haben das auch gelobt. Ja. Also in München habe ich immer super Erfahrungen gemacht. Tatsächlich damals, 2008, 2009 und also, wo ich die weirdesten Erfahrungen gemacht habe, war in Berlin und Köln. Da wurde ich ganz viel blöd angemacht für mein Outfit. Das war nicht so schön. Aber wie gesagt, ich habe auch teilweise sehr, sehr positive Kommentare damals bekommen. Aber Visual K, also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so eine Mischung aus allen möglichen fancy Stilen. Es ist so ein bisschen Goth drin, es ist ein bisschen eleganter Kram drin, Punk ist mit drin. Also so die ganzen verschiedenen Alternativklamotten findet man da sozusagen zusammengemixt drin. Und Visual K ist halt mehr so diese schwarze Richtung. Also, aber es ist super cool.
Ja, solche Momente sind dann definitiv immer was besonders Cooles. Also ich kann mich noch gut erinnern, es gab vor ein paar Jahren die Tiercon hier in Dortmund, die in der Tiergalerie stattgefunden hat, in einem Einkaufszentrum. Und da ist man halt auch unglaublich vielen Leuten über den Weg gelaufen, die eigentlich mit der Szene so erstmal nichts zu tun hatten. Und die waren auch unglaublich interessiert. Also da hatte man voll die nice, wholesome Gespräche, weil der Tenor da so gar nicht war. Oh, das ist ja voll komisch, was ihr da macht. Sondern dass die meisten sind auf einen zugekommen, hey, erklärt doch mal, was ist das denn? Oh, das klingt ja mega spannend und so weiter. Und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, um so das Thema Anime und Cosplay auch in der Gesellschaft zu zementieren. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, um so auch langsam zum Ende des Ganzen zu kommen und damit auch zum metaphorischen Ende. Wie fühlt es sich für euch an, nach so einem langen, aber schönen Con-Wochenende nach Hause zu kommen? Was sind so eure Gedanken und Gefühle, wenn ihr so über die Türschwelle tretet?
Also mein erster Gedanke ist, jetzt eine heiße Badewanne. Das ist das, worauf ich mich nach einer Convention meistens am meisten freue. Ich springe erstmal in eine heiße Badewanne, lasse so ein bisschen mein Wochenende Revue passieren. Und sobald ich sag mal, zu Hause die Tür hinter mir schließe, auf der einen Seite bin ich total K.O. und fertig und möchte wirklich einfach nur baden, ins Bett gehen und dann erstmal eigentlich 3 Tage schlafen im besten Fall, aber in 99% der Fälle passiert das halt nicht. Also ist es auch noch nie passiert, dass ich 3 Tage durchgeschlafen habe, aber man hat ja auch noch einen Daytime-Job. Aber ich sag mal, ich werde nach Conventions so ein bisschen klassisch eigentlich sehr, sehr traurig, dass es vorbei ist. Also auf der einen Seite bin ich auf so vielen Conventions, das macht mittlerweile gar keinen Unterschied mehr, ob ich 3 Wochen Pause habe oder nur eine. Aber ich bin nach Conventions trotzdem immer erstmal sehr, sehr traurig, dass es vorbei ist. Und also ich sag mal, ich bin kein Mensch, der sowas irgendwie besonders nach außen trägt. Deswegen ist das jetzt vielleicht auch so ein kleines Coming out oder mehr oder weniger, aber ich habe auch schon die ein oder andere Träne verdrückt beim Auf Wiedersehen sagen von Freunden, die mich dann am nächsten Tag verlassen haben oder ich habe die dann am nächsten Tag verlassen, weil ich da übernachtet habe und saß dann im Auto und habe erstmal, also eine kleine Träne verdrückt, ist ein bisschen untertrieben. Und ich saß im Auto auf dem Rückweg und habe erstmal zu sehr lauter Musik sehr fett geheult. Also, weil es so schade war, dass es vorbei war, aber trotzdem so eine Art, eben so eine Art, ich bin glücklich, was dieses Wochenende alles war. Ich bin glücklich, was alles passiert ist, wenn ich alles gesehen habe. Aber ich bin so unsagbar traurig, dass es vorbei ist.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Also ich glaube, Aftercon Depression existiert halt einfach. Und ich glaube, damit hat auch jeder, der es irgendwie mit diesem Hobby hält, in irgendeiner Form schon mal Erfahrung gemacht. Yunuye, du hast ja da nochmal eine ganz andere Sicht drauf, weil du ja nun mal, hast du ja gerade eben schon erwähnt, in erster Linie als Ausstellerin auf Conventions bist oder als Veranstalterin. Wie fühlt es sich da an, über die Türschwelle zu treten?
Also, ich muss sagen, als Veranstalter hat man schon wieder die nächste Veranstaltung gefühlt im Kopf. Also man ist irgendwie traurig, ja, das ist vorbei, aber man ist gedanklich schon wieder bei der nächsten Con. Als Aussteller, es hängt bei mir sehr stark von der Convention ab. Also ich bin ganz oft bei Veranstaltungen inspiriert und mega happy und ich nehme ganz, ganz viel Energie mit. Aber es gibt auch Veranstaltungen, und da bin ich jetzt total ehrlich, wo ich einfach froh bin, wenn sie vorbei sind, weil sie sehr, sehr anstrengend über den Tag waren. Und ich habe manchmal Veranstaltungen, also es gibt mittlerweile so einen Trend, dass viele Events einfach glauben, sie müssen ewig offen haben. Und wenn ich 3 Tage von 9 Uhr, weil es irgendwelche VIP-Tickets oder manchmal 8.30 Uhr bis 20 Uhr dastehen muss, dann bin ich ja irgendwie an dem Punkt, dass es zwar super schön war mit den Leuten, aber es einfach der Tag zu lang war. Und ich dann eigentlich eben leider dieses Gefühl von Glück, was ich empfinde, nicht so stark dann ist, weil ich einfach so unfassbar erschöpft bin.
Das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich glaube, Erschöpfung ist auch so der größte Killer von Aftercon Depression. So geht es mir jedes Jahr zu Dokumi. Also ich empfinde die Dokumi als die anstrengendste Con des Jahres, weil sie einfach so unfassbar fucking riesig ist und weil man da so unglaublich viel rumläuft. Und ja, auch die heftigste Reizüberflutung ist, finde ich, weil es ja auch die vollste Con des Jahres ist, die größte Con des Jahres mit den größten Hallen. Irgendwie, also selbst Animagic und Konichi sind ja wesentlich kleiner in ihren Gebäuden und viel enger und viel weniger überfordernde Räume, finde ich alleine schon. Und man macht natürlich auch weniger Kilometer. Und Dokumi ist wirklich für mich immer so 3 Tage konstanter Stress, hinterher absolute Anstrengung. Und in der Woche danach kommt dann so nach und nach für mich so die Freude über das, was ich da 3 Tage lang erlebt habe. Aber meistens ist es auch so, dass ich da sonntagabends meistens einfach nur ins Bett falle und, keine Ahnung, vielleicht mich noch von irgendeinem Anime berieseln lasse und dann aber auch ganz schnell einpenne. Aber bei einer anderen Con würde ich auch sagen, ist es immer irgendwo auch Erschöpfung, aber auch irgendwie so, ja, so eine gewisse Traurigkeit. Natürlich, klar, man will die Leute wiedersehen, man will diese Umgebung vielleicht auch wiedersehen. Ich finde, es gibt auch kaum etwas Traurigeres, ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, wenn du zum Beispiel so von der Con gehst am Sonntagabend und du musst dann wieder so zurück in die graue Casual-Gesellschaft. Also du verlässt das Convention-Gebäude, du gehst durch die Innenstadt, du siehst immer weniger Leute mit bunten Haaren, mit bunten Outfits, siehst immer mehr den normalen Alltag, dann stehst du am Bahnhof, dann sitzt du in deinem Zug, wo nur normale Leute, sag ich mal, sind und irgendwann bist du dann wieder zurück in deiner Stadt, in deinem Alltagsumfeld, ne, was in der Regel ja nicht bunt und aufregend und nerdig ist, sondern halt meistens eine ganz normale deutsche Stadt. Und ich finde, das ist immer so etwas, das finde ich immer besonders deprimierend. Kennt ihr das?
Also ich weniger, weil ich sagen muss, ich habe einen unfassbaren coolen Job und ich arbeite viel mit jungen Menschen und ich habe manchmal in der Vorlesung, dass Leute bei mir von der Convention sitzen und sagen, hey, ich kenne dich von der Unicorn, ja, und dann sitze ich mit Leuten, die irgendwie auf die Con gehen und dann unterhalten wir uns in der Vorlesung über Genshin oder sowas und ich erkläre denen halt, wie so Videospielmarketing und solche Geschichten funktionieren und wir unterhalten uns gerade, wer was zockt und dann habe ich einfach Studis da sitzen, die meine Fansachen teilen und sich voll interessieren.
Ja gut, check ich.
Und dann sitzt du da so, ja, Con is over, aber yay.
Verstehe ich voll. Das ist ja dann quasi auch wieder Panel halten. Das ist dann ja auch wieder fast schon.
Ja, das sind einfach coole Leute da. Und ich muss sagen, ich habe da gar nicht so eben dieses Drama, weil ich einfach zurückkomme und dann sage, hey, es geht weiter, nächster coole Job und so weiter. Und es sind überall nette Menschen.
Also ich finde, mittlerweile ist mein Job auch ein Ausgleich. Ich kann mich Junior nur anschließen. Mein Job ist mittlerweile auch ein guter Ausgleich zu Conventions, in Anführungszeichen. Ich habe ja lange nach etwas Neuem gesucht, wer mich so ein bisschen verfolgt hat. Ich habe wirklich, wirklich lange nach was Neuem gesucht. Und jetzt was gefunden, wo ich sage, also ich stehe früh nicht gerne auf, aus dem Grund, dass ich generell nicht gerne meinen Körper aus meinem Bett bewege. Aber ich fahre gerne auf Arbeit, ich bin gerne dort und es tut mir auch nicht weh, wenn ich mal ein bisschen länger da bin, wenn ich mich mal mit Kollegen auch nach der Arbeit noch mal ein bisschen verquatsche oder sowas. Also ich sag mal, es ist jetzt für mich nicht per se dieses, es geht von Regenbogen in Graustufen über, sondern es ist so dieses, okay, jetzt wird's wieder normal. Das ist aber ein Rhythmus, der war nicht immer so. Also ich hatte das ganz lange, dass ich wirklich so eine richtig schlimme After-Con-Depression geschoben habe, weil es hieß, oh Gott, jetzt muss ich wieder zurück in meinen 9-to-5 und eigentlich habe ich gar keine Lust und ich würde gerne nur Convention-Dinge machen und nur Cosplay-Dinge machen. Ich glaube, das kam bei mir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich auch ganz froh sein kann, wenn es vorbei ist. Beziehungsweise, dass ich nicht mehr so sehr traurig bin, wenn es vorbei ist. Bei bestimmten Events, wie gesagt, ist es immer noch sehr herzzerreißend, wenn es aufhört, aber sonst, also gerade bei so einer Dokumi bin ich dann auch so, drei Kreuze, wir haben es geschafft, es war schön, aber jetzt lege ich mich in mein Bett und schlafe.
Sehr schön.
Ja, also
Gut, dann ist auf jeden Ja.
Ich wollte das sagen, also das ist das Einzige, was mich halt wirklich, ich kritisiere es immer wieder, die Öffnungszeiten bei den Conventions. Also ich glaube, dass es die viele Cons einfach besser fahren würden, wenn sie die Zeiten ein bisschen kürzer machen würden. Und ich kann es nur auch noch als Orga-Perspektive sagen. Ich bin zum Beispiel bei den Cons, wo ich Orga bin, überhaupt nicht angestrengt, weil ich einfach um 11 Uhr erst da sein muss. Und ich kann schlafen, ich kann frühstücken, ich kann mir dann erstmal überlegen, wie ich existiere und dann zur Con gehen und meinen Job machen. Ich muss nicht um 7 Uhr morgens dastehen und ich muss nicht um irgendwie 22 Uhr, also erst um 0 Uhr nachts heimkommen. Ich kann ausruhen und ich glaube, das ist auch bei den Besuchern, merke ich das oft bei uns, weil wir kürzere Öffnungszeiten haben, dass das viel Stress bei den Leuten rausnimmt, weil die nicht das Gefühl haben, sie müssen um 9 Uhr morgens auf einer Con sein, weil die dann öffnet.
Ja, ey, kann ich mich voll anschließen. Also ich habe mittlerweile auch überhaupt nichts mehr dagegen, wenn Conventions erst um 11 oder um 12 oder so aufmachen. Weil, ja, im Grunde kann ich alles replizieren, was du sagst. Also ich finde es auch zum Beispiel zu einer Dokumi, das trägt so ein bisschen zum Dokumi-Delirium bei, dass du so abends, weiß ich nicht, dann gehst du ja abends oft auch noch was essen oder irgendwie so, dann, ja. Chillst, kommst du in deiner Unterkunft gerade so ein kleines bisschen runter, gehst dann ins Bett, kriegst viel zu wenig Schlaf. Am nächsten Tag bist du dann, weiß ich nicht, wann macht die Dokumi auf? Um
Ja,
9
neun
oder
Uhr,
um
so neun, ich
10?
glaube VIP 9:30 Uhr oder irgendwas, aber du musst dich ja ewig früh anstehen, damit du reinkommst und nicht ewig anstehst.
Ja, ich glaube, wir stehen immer so um 7:30 Uhr isch auf und dann machen wir uns fertig, ziehen unsere Cosplays an und so weiter. Dauert ja auch immer eine Weile, vor allen Dingen das Schminken. Dann fahre ich immer noch zum Bäcker, hol Frühstück, weil ganz ohne Frühstück, ey, ich würde euch direkt dazu wegklappen. Dann macht man sich auf und, ach, ich weiß nicht, also mein Leben wäre ein anderes, wenn die Dokumi um 11 aufmachen würde. Ich glaube, dann wäre mein Leben wirklich ein anderes an
Ja,
diesem
oder auch
Tag.
nachts
Bin ich
nur
ganz
zu.
ehrlich.
Die Kaktus macht um 11 auf und macht, Freitag weiß ich nicht. Samstag hat sie, glaube ich, 19 Uhr zugemacht und Sonntag 18 Uhr. Die macht um 11 auf.
Voll chillig.
Wisst ihr, wie verblüfft ich war? Ich bin früh aufgestanden, habe mich fertig gemacht und war, ich habe noch eine Stunde Zeit, bevor ich losfahren muss. Was ist denn hier los?
Krass. Kennt man gar nicht,
Ja, aber
ne? Kon-Tage müssen ja gar nicht stressig sein. Holy shit. Das ist ja gar keine festgeschriebene Regel.
ja, und das meine ich,
Was?
also ich verstehe halt bei den Cons nicht, warum sie es nicht ein bisschen entschleunigen und sagen, ja, wir gehen halt, also wie gesagt, wir machen das ja bei uns bei Hayoko schon so, wir haben auch Programm, wir haben eine After-Con-Party und all das haben wir auch, ja? Aber so die Kernzeiten, wo halt die Händler sind, die Artist Alley und so weiter, das findet halt wirklich nur von 11 bis 18 oder 19 Uhr statt. Und dann abends können die Leute noch entspannt auf die Party gehen, weil sie ja wissen, sie müssen am nächsten Tag erst wieder um 11 da sein.
Das ist aber auch halt, das motiviert ja auch viel mehr zu so einer Party. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren vor 2 Jahren auf der Konnichi-Party, das mache ich nie wieder. So, weil wir haben bis spät in die Nacht waren wir da auf dieser Party und dann waren wir im Hotel und dann hatten wir noch 6 Stunden Schlaf auf dem Tacho, bis wir uns wieder aufmachen mussten, bis die Konnichi wieder aufgemacht hat. Ja, ist kacke, so, vor allen Dingen, wenn du das 3 Tage lang durchziehst. Deswegen, also, und ich hätte viel mehr, also ich hab für mich selber gesagt, Konnichi-Party nie wieder. Oder generell irgendeine Party, nicht weil die Party schlecht war oder weil ich das Konzept schlecht finde. Ich finde das mega cool, dass es sowas gibt. Aber ey, ganz im Ernst, wenn ich da bis 20 Uhr auf der Konnichi rumstrome, dann noch 4 Stunden auf irgendeine Party gehe, dann um 0 Uhr ins Bett fallen und um 7 Uhr aufstehen, ja, nee, da bin ich, da fühle ich mich, ich glaube, ich bin nicht sehr alt, aber ich fühle mich zu alt dafür. Ja, deswegen. Und da hätte ich natürlich viel mehr Motivation, wenn ich wüsste, okay, die Konnichi macht morgen eh erst um 11 auf. Ne, da kann man noch in Ruhe ausschlafen und kann sich dann vielleicht noch 1, 2 Kaltgetränke da genehmigen auf der Party. Check ich total. Würde ich voll mitgehen. Tja. Aber so ist es nicht. Ich meine, man kann das System, jetzt wird natürlich, wenn ich jetzt Devil's Advocate spielen würde, dann würde ich sagen, ja, euch zwingt ja keiner so früh auf der Con zu sein. Also klar, Yunuye, du hast an der Stelle als Ausstellerin natürlich die Arschkarte gezogen, weil dich zwingt ja tatsächlich jemand.
Ich hasse VIP-Tickets.
Genau, also du kannst es dir nicht aussuchen, du bist da aufgenommen. Aber Mint und ich, wir könnten ja zum Beispiel sagen, ja, okay, weißt du was, wir fahren erst um 12 Uhr.
Naja, wenn ich Orga bin,
aber dann
nicht
kriegt man
oder am Stand arbeite, dann
das
auch
stimmt.
Nicht, aber... Ja, das mit den VIP-Tickets, das fühle ich übrigens sehr, sehr hart. Und ich sag mal,
VIPs.
Ein paar sehr weise, wahrscheinlich nicht ganz so weise, sondern eher behämmerte Freunde von mir, deren Mentalität ich mittlerweile übernommen habe, ist, gehen wir noch auf die Afterparty? Ja, wie lange wollt ihr denn bleiben? Ja, so maximal bis 0 Uhr. Das artet dann aus bis um 2 Uhr. Und am nächsten Tag kracht man sich dann gleich zum Frühstück 2 Monster Energy rein und fragt sich, warum man diesen ganzen Scheiß noch tut und sagt, man ist zu alt für den Scheiß.
Tja. Ja, so kann es auch gehen. Ich check das aber auch, wie gesagt, also auf der Dokumi ziehe ich das auch durch, weil die Dokumi auch einfach so fucking groß ist, dass, weiß ich nicht, ich kriege FOMO so. Ich kriege ja eh schon, also ich schaffe es ehrlich gesagt schon so kaum, alles auf der Dokumi zu sehen. Und wenn ich dann auch noch mir selber 1, 2 Stunden pro Tag einsparen würde, dann wird das auch nicht gehen. Wo ich das mache, ist auf der Animagic. Also auf der Animagic ist es meistens so, dass ich ganz entspannt zur Öffnung, ja, meistens noch nicht mal da bin, dann laufe ich erst 1, 2 Stunden im Park rum, guck, wer so da ist, unterhalte mich da mit den Leuten, warte, bis die Meute quasi ins Gebäude verschwunden ist und wenn die Schlangen alle schön weg sind, wenn der erste Ansturm quasi drin ist, dann spaziere ich da ganz entspannt rein. Am Freitagvormittag sind auch meistens nicht unbedingt Programmpunkte, die mich total interessieren, weil es wahrscheinlich auch mit die besucherschwächste Zeit ist. Ist ja alles eher so samstags und sonntags. Deswegen, da habe ich mittlerweile so meinen eigenen Rhythmus entwickelt. Aber auf der Dokumi, da gibt es irgendwie zu viel Programm. Da kriege ich das nicht so gut hin.
Ja, und vor allem, wie gesagt, bei der Dokumi, du hast halt auch, anders als also bei der Animagic ist das mit dem Einlass und alles ein bisschen entspannter. Aber bei der Dokumi, also selbst wir Aussteller haben manchmal Probleme, morgens ins Gebäude zu kommen.
Krass. Und dabei ist das ja eine Riesenmesse mit zig Eingängen
ja,
und hast du nicht
ja,
gesehen.
Und du musst dann halt um das ganze Haus rennen, an diesen riesen Schlangen vorbei und so weiter. Also... ist nicht so witzig und dann musst du dich da durchfriemeln und deinen Stand finden und dann sitzt du da erstmal die erste Stunde und drehst Däumchen, weil die Udokumi so riesig ist, dass zwar Leute mit ihren wahnsinnigen VIP-Tickets da sind, aber die kommen einfach bei dir nicht an, aber du kannst halt deinen Stand auch nicht unbeaufsichtigt lassen die erste Stunde.
Ja. Tja. Ich wünsche dir starken Kaffee oder was auch immer du gerne morgens so trinkst und starke Nerven dieses Jahr, wenn das wieder so sein wird. Ansonsten wünsche ich uns allen auf jeden Fall dieses Jahr ganz, ganz viel Aftercon-Depression, weil das nämlich bedeutet, dass die Cons richtig schön waren. Deswegen hoffe ich, wir haben viel Aftercon-Depression und auch ihr, die das hier gerade hören, habt Aftercon-Depression. Ich danke euch beiden unfassbar, dass ihr dabei wart und vor allen Dingen, ich danke euch nochmal doppelt so sehr wie sowieso schon, dass ihr ja auch bei doppelt so vielen Folgen dabei wart und zwar bei beiden Double-Feature-Folgen. Also ich finde, das sind 2 großartige Podcasts geworden. Ich glaube, da kann absolut jeder zustimmen und das ist wirklich ganz toll, dass ihr euch da committed habt. Also vielen, vielen Dank. Sprecht mich auf der nächsten Con sehr, sehr gerne darauf an, dann gebe ich euch irgendwas aus. Und ich finde, der perfekte Weg, das abzuschließen, ist gleich, dass ihr beide einmal etwas Positives sagt. Etwas schön Positives, was ihr den Anime-Fans, den Convention-Gängern, den Cosplayern, all diejenigen, die diesen Podcast hier hören, auf den Weg geben wollt. Bevor wir das machen, plugge ich einmal kurz an der Stelle. Wenn ihr noch mehr von Minty hören und vor allen Dingen auch sehen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun unter dem Handle mintykos at mintyy.kos. Findet ihr das Profil, da ist dann auch alles mögliche andere verlinkt, wo man noch supporten kann und man kriegt dann auch wahrscheinlich alle Panels und Vorträge und alles, was es irgendwie dazu gibt, direkt mit. Und wenn ihr Yunuye supporten wollt, vor allen Dingen ihre Light Novel, die bald erscheint oder schon erschienen ist.
Die kommt, die hat tatsächlich zur Animagic-Premiere.
Okay, also wenn man sich darüber schlau machen will, dann kann man das auf jeden Fall auch auf deinem Instagram tun. Ja. @yunuyei ist da der Handle und kann in mannigfaltiger Art und Weise supporten. Ich wünsche auf jeden Fall euch und mir und allen ein tolles Con-Jahr. Ich finde, wir haben das beste Hobby der Welt. Das ist ein super kreatives Hobby, ein Hobby, das so Menschen so positiv und emotional und friedlich zusammenbringt, was vor allen Dingen in solchen Zeiten, in denen wir leben, in denen es ja sehr, sehr viel Zwietrach und sehr viele negative Schlagzeilen und sehr viel Negatives gibt, etwas ist, was ein Privileg ist, dass wir uns auch heiligen sollten, wo wir uns auch bewusst sein sollten, was wir hier haben und dass wir auch aufrechterhalten sollten und uns auch nicht unbedingt von toxischen oder negativen Nebengeräuschen, Nebenrauschen irgendwie ablenken sollten. Deswegen wünsche ich uns allen eine tolle Con-Season und gebe euch jetzt das Wort. Ich würde sagen, wir fangen in alphabetischer Reihenfolge mit Mint an. Was wäre deine positive Message, die du den Hörenden auf den Weg geben möchtest?
Also meine positive Message ist, wenn ihr jemanden seht, bei dem ihr das Gefühl habt, eigentlich müsste ich dieser Person ein Kompliment geben oder ich müsste sie einfach ansprechen, bitte, 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 ganz, ganz viel bitte, macht es einfach. So entstehen manchmal wirklich die besten Freundschaften, die man sich vorstellen kann, und seid halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen peinlich, einfach mal ein bisschen cringe. Die Leute, die genauso peinlich und cringe sind wie ihr, die finden euch dann. Vertraut mir, die finden euch nicht, wenn ihr euch versteckt. Das war's von meiner Seite und vielen, vielen lieben Dank an dich, Endo, fürs Einladen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gern. Gut, dann würde ich sagen, Yunuye, was hast du da auf den Herzen?
Ja, ich wollte nur sagen, also ich liebe einfach die Szene. Es ist so ein wundervoller, kreativer, chaotischer Hub. Auch wenn ich heute ein bisschen die Toxizität angesprochen habe, auch die macht manchmal richtig viel Spaß bei uns in der Szene. Das darf man auch nicht vergessen. Und ja, es ist so einfach, wir leben ja auch manchmal für das Drama. Und ja, also ich sage auch, wir haben so viel tolle Energie und Vibes und ich hoffe, dass das uns ganz, ganz lange erhalten bleibt. Und auch danke, dass ich heute wieder hier eingeladen war.
Sehr, sehr gern. Ihr seid natürlich beide jederzeit wieder eingeladen. Vielen lieben Dank für alle, für alles an alle. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Contime wieder. Tschüss.
Das war die Nana One Contime. Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana One Anime Podcast oder besucht uns auf nanaone.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic Upbeat Stylish Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.